Herzlich willkommen beim Just Brew Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Freddy und Dave. Und wir sind bei Folge Nummer 19 mittlerweile, oder, Paul?
Ja, richtig.
Genau.
Es geht und, Schlag auf Schlag.
Wir sind auch beide heute gar nicht alleine, sondern wir haben heute noch einen Gast wieder, der auch in der letzten Folge natürlich dabei gewesen ist, der Benedikt Koch. Erstmal schönen guten Abend an dich nach Frankfurt noch.
Gute. Gute. Ja, noch.
Genau. Wir sind ja beim letzten Mal, haben wir dann doch gemerkt, irgendwie gut, jetzt haben wir schon 2 Stunden halt über die Geschichte von Berliner Weiße aufgenommen und sind dann noch gar nicht auf die ganze, ja, auf das ganze Technische einfach auch eingegangen. Und deshalb wollen wir halt in der Folge auf den ganzen Brauprozess, Zutaten, Schüttung und verschiedene Techniken, Prozesse. Das wird ganz, ganz spannend heute. Mhm. Also ich habe da auch schon richtig, richtig Bock drauf und genau, deswegen fangen wir einfach auch an, oder?
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Genau, ich schütte mir aber jetzt auch noch mal hier den Bene von Flügge ein. Das mir auch noch eine Flasche von geschickt.
Genau, das ist der erste Sud quasi.
Also, ich hätte, glaube ich, sogar einen, ja?
Der zweite ist jetzt rausgekommen, also vor 2 Monaten. Und der erste Sud war quasi vor einem Jahr oder so ungefähr. Oder ein Jahr ungefähr, ja.
Ja, genau. Also ich meine auch, dass ich tatsächlich letztes Jahr eine Flasche davon getrunken habe, beziehungsweise bekommen habe, und dann habe ich die Anfang des Jahres getrunken, die war wunderbar. Das ist einfach wirklich so richtig schön easy drinking, erfrischend. Gibt nichts Besseres irgendwie als Berliner Weiße.
So ja, wir sind auch ziemlich happy. Also das Witzige an dem Bier ist, ich kann ja einfach mal auf den Prozess davon eingehen. Also das ist gekettelsauert mit dem getrockneten Plantarum von Lallemand, also der Sour Pitch, genau.
Habe ich auch noch hier.
Das macht Dominik ganz viel, also der Hintergrund dahinter ist, wenn man wegen Sauberkeit in der Brauerei Milchsäurebakterien, die hopfentolerant sind relativ schwierig und halt auch ziemlich komplex halt aus der ganzen Sache rauszuhalten. Und die will man halt einfach nicht haben. Also das krasseste Erlebnis quasi von, oder Ergebnis von so einem Ibu-hopfentoleranten Milchsäurebakterien ist zum Beispiel von, also das Imperial Stout von Goose Island ist das beste Beispiel. Das hat irgendwie 65 Ibu oder sowas oder noch mehr und da hat es halt einfach einen Lactobacillus geschafft, das halt einfach zu kontern und dann sind halt extrem viele Batches kaputt gegangen. Da hat mal jemand einen Vortrag drüber gehalten bei Karneval Prätanomyces und also super spannend.
Hast du diesen Vortrag zufällig?
Entschuldigung. Nee, also gibt's leider nicht online. Das ist leider nur Offline-Veranstaltung gewesen.
Schade.
Also wenn man einfach Goose Island und Lactobacillus googelt, das ist auch veröffentlicht ein bisschen. Genau. Aber auf jeden Fall, also die Problematik deswegen sagt halt Dominik, okay, keine Lacto, kein Pedio bei mir in der Brauerei. Ich mache also nur Brett. Damit kann ich umgehen. Da habe ich einen getrennten Kreislauf quasi und habe getrenntes Equipment, habe eine getrennte Abfüllung, habe getrennte Fässer, getrennte Fittinge etc. pp. Um das halt quasi zu steuern und abzufüllen. Beziehungsweise halt gut, was ich gut sauber machen kann, zum Beispiel wenn es nur Edelstahl ist und ich die Sachen auseinandernehmen kann und immer wieder Dichtungen austauschen kann, dann kann ich es auch so machen. Aber das war halt einfach die Entscheidung, das halt nicht mit reinzunehmen, weil sonst hast du quasi ja, wenn du trennst, müsstest du ja clean, Brett und clean, Brett und Lacto trennen. Also das heißt, du hast dann auf einmal 3 Trennungen, weil sobald du quasi sagen willst, du willst halt Barley Wines machen mit Brett und Sack oder sowas und da halt irgendwo Lacto mit drin ist, dann kann es halt schon wieder schief gehen, so ungefähr. Mhm. Und aus dem Grund ist halt diese Trennung da und aus dem Grund ist halt auch der Kettle Sour da. Aber ich sag mal, das Bier zeigt eigentlich ganz gut, dass man halt ein Berliner Weißer ähnliches Bier auch mit so einem Setup machen kann und dass das durchaus auch funktioniert. Natürlich, also mir persönlich ist natürlich eine Mischkultur lieber, weil es halt doch nochmal eine Spur mehr Komplexität bringt. Also vor allem der Unterschied zwischen Lacto Brevis und Plantarum und damit halt auch die Säure, also dass du quasi, bei dem einen hast du fast nur Milchsäure und bei dem anderen halt auch ein bisschen Essigsäure mit drin und die dann halt einfach, die bringt so eine andere Fruchtigkeit mit rein. Und das macht halt viel nochmal im, genau.
Also meinst du jetzt, also aber du redest jetzt nicht im Vergleich von Lactobacillus zu Brevis zu Plantarum, sondern im Vergleich zu der kompletten Mischkultur mit der Gärung.
Schon eigentlich konkret auch Lactobacillus. Also echt? Es gibt, es gibt erstens Geschmacksunterschiede zwischen Lactobacillus, das ist schon mal klar. Also da gab es eine Studie, die quasi geprüft hat, ob es einen geschmacklichen Unterschied gibt zwischen verschiedenen Lactobacillus Familien. Also Lacto Brevis, Lacto Plantarum, Lacto Rhamnosus, Lacto bla bla bla. Das ist ein Finne gewesen, der hat da seine Masterarbeit drüber geschrieben und der hat halt ein sensorisches Panel genommen und danach halt auch nochmal GCMS quasi, also die Analyse von den Säuren, was jetzt alles da war, gemacht, um halt einfach zu gucken, was ist da der Unterschied. Also da gab es einen Unterschied, der war auch sensorisch feststellbar. Zwischen den verschiedenen Lactobacillen. Was man generell mal sagen kann, ist, dass es quasi hetero- und homofermentative Lactobacillen gibt und dann noch quasi heterofermentative, die dann eigentlich nicht heterofermentativ unterwegs sind, sondern nur unter Umständen. Und Plantarum gehört zu sowas zum Beispiel. Oh. Und heterofermentative haben quasi noch einen anderen Verdauungszyklus sozusagen und die können halt einfach noch Essigsäure erzeugen.
Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, Essigsäure kommt quasi nur von Brett- und Sauerstoffkontakt.
Nein.
Nee. Wahnsinn.
Also Brett- und Sauerstoffkontakt stimmt auch. Und dass Lacto Brevis mehr Essigsäure macht, wenn mehr Sauerstoff da ist, ist auch der Fall. Grundsätzlich muss man aber sagen, also von den ganzen Gaschromatographie-Analysen, die auch also vom Metner und von anderen gemacht wurden, ist Essigsäure und Essigsäure-Ethylester eine der großen Aromageber von Berliner Weiße. Neben natürlich Milchsäure und Milchsäureethylester.
Okay, ja. Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht.
Okay, da würde ich gerne einhaken, weil wir, also ich habe die Frage auch so ähnlich mir im Kopf notiert oder wir hatten es auch aufgeschrieben, Dave, und wir haben das auch ganz oft so oder so ähnlich gefragt bekommen. Und zwar, hast du jetzt den Kettel oder den Prozess des Kettelsauers angesprochen? Klarer Vorteil, Reinigung und ich sag mal Equipment-Trennung, beziehungsweise du kochst ja dann auf, nachdem du den gewünschten pH-Wert erreicht hast.
Oder pasteurisierst.
Oder pasteurisierst, genau.
Ja. Genau, weil wir haben zum Beispiel nicht gekocht, sondern pasteurisiert. Und also, somit halt auch den No-Boil gehabt. Ja. Ja,
und wie habt ihr das gemacht jetzt technisch in der Brauerei? Das würde mich also auch nochmal kurz interessieren.
Also, wir sind hergegangen, also ganz normal eingemeischt und dann quasi nach dem Abläutern auf 85 Grad hoch für 30 Minuten, dann quasi in der Zeit auch zirkulieren lassen durch den Kühler, durch den Plattenkühler, damit der quasi halt auch pasteurisiert ist gescheit und dann hergegangen und runtergekühlt. Also das Ganze ist mit einer Brewix gemacht. Die hat eine Pumpe quasi fest als Maischewerk quasi. Also anstatt ein Rührwerk zu haben, pumpt die halt um. Das heißt quasi, wir haben dann ständig zirkuliert, so lange auch runtergekühlt, bis es dann quasi bei Pitch-Temperatur war, also 32 Grad. Da hat auch jeder Lactobacillus sein eigenes Wirkungsmaximum. Also da gibt es verschiedene. Und die machen auch verschiedene Sachen bei verschiedenen Temperaturen. Also da gibt es dann auch eine Studie von oder einen teuer Talk von Escarpment Labs darüber auch so ein bisschen.
Kannst du uns da den Link zuschicken? Dann packen wir den mit in die Show Notes.
Genau, ja.
Schreib's auf, Paul.
Genau, und nachdem wir quasi runterzirkuliert haben, haben wir dann quasi die getrocknete Lactobacillus-Kultur gepitcht quasi einfach rein. Dann über einen Tag quasi sauert man das dann, oder 12 Stunden, je nachdem, ne, wo man halt hin will. Und Wir haben bei einem pH von 3,5 dann aufgehört und halt quasi wieder, also wieder hochgeheizt auf, ja, genau, auf 85 Grad und haben quasi so immer nur 85 Grad gehabt und immer No Boil, um halt quasi auch die Proteine drin zu halten in der Würze. Dann das Ganze wieder abgekühlt und dann quasi normale Hefe plus
Brett.
Also plus Brett quasi, genau.
So, und jetzt haben wir die Kettelsauer-Geschichte. Ich will das nur noch abschließen, damit wir die eine Frage quasi mal im Prozess so ein bisschen abschließen. Und wie wäre jetzt die klassische Säuerung von der Berliner Weiße? Das ist ja dem gegenüberstehend. Viele wollen es ja auch ein bisschen klassischer machen oder können es sogar auch, weil sie einfach das Equipment eben trennen können. Ne? Oder,
wenn man als Hobbybrauer unterwegs ist, braucht man sich so ein Heckmeck natürlich nicht machen. Also da würde ich auch jedem versuchen, irgendwie die Angst zu nehmen. Weil ganz ehrlich, also Punkt 1 ist, wir verkaufen kein Bier als Hobbybrauer nach draußen. Das heißt, wenn da mal eins sauer wird, dann wird es halt mal sauer. Also das ist jetzt, da ist die Welt nicht am Untergehen. Und meistens, wenn man ein hopfiges IPA macht, dann ist so und so vorbei mit Brevis. Also weil man hat meistens so Abfolgen und die meisten Hobbybrauerbiere unterscheiden sich halt so, dass es quasi, also entweder ist es irgendwie was Hopfiges oder ein Saison oder sonst irgendwas, wo du mal über 30 Ibu hast, oder es ist halt eine Berliner Weiße mit mal 5 Ibu oder eine große oder so. Und da, also allein durch diesen Hopfenschock, das macht eigentlich meistens alles platt. Also klar, wir haben dieses Beispiel jetzt von Goose Island und so, aber das ist halt schon irgendwie ein Freak-Accident gewesen. Also
ja, und
muss man sagen. Genau.
Es ist ja auch so tatsächlich, dass so eine hopfenresistente Kultur, die kriegst du ja nicht einfach so. Also normalerweise sind ja eben die Milchsäurebakterien sowas von Hopfen inresistent oder intolerant, dass sie ja, genau wie du sagst, halt bei wenigen IBUs schon kaputt gehen, aber das ist wahrscheinlich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chemka-Kultur nehmen würde, die hat auch drin, kann auch 30, 40 IBU, weil die halt über Jahre so geführt worden ist, ne?
Genau, das ist eine andere Geschichte und da reden wir dann auch nicht unbedingt von Lactobacillus, sondern von Pedio. Und Pedio ist halt eine ganz andere Geschichte. Also da würde ich auf jeden Fall aufpassen mit dem Equipment. Aber wenn ich jetzt mal nur von einem Brevis, den ich aus dem Röhrchen gezogen habe, irgendwie rede, dann hat der also maximal eine Hopfentoleranz von 20 IBU, aber selbst das eigentlich nicht direkt aus dem Röhrchen. Also da muss er schon quasi mal durch eine Weise durchgelaufen sein, dann irgendwie einen Witt infiziert haben und dann so sich langsam hocharbeiten auf die 30 IBU, so ungefähr. Mhm. Also das ist schon eher selten. Und die müssen auch in einer relativ hohen Konzentration dann eigentlich da sein. Also die müssen die Chance haben zu wachsen irgendwo, sei es im Starter oder in irgendwas anderem ungehopften. Und das ist schon, unrealistisch.
Also du würdest was die Komplexität und die ein bisschen schönere Säure angeht, würdest du auch Hobbybrauern dann empfehlen, das im Gärbereich zu machen, im Kaltbereich zu machen?
Genau. Also am besten nehmt ihr quasi alle drei quasi Mikroorganismen, also Lactobacillus brevis, ist klassisch, wurde auch mehrfach nachgewiesen, dass es der war. Also das war meistens immer der tatkräftige Spieler da von Lactobacillus her. Dann eine nicht so stark vergärende Saccharomyces, also normale Bierhefe, und dann am besten eine Berliner weiße Brettanomyces, also quasi von Escarpment Labs oder wer auch immer es halt gerade anbietet. Es kann auch von jemandem sein, vom Hobbybrauer oder von Pichon zum Beispiel von Milk the Funk, der verschickt auch ab und zu mal Berliner weiße Kulturen. Und genau, irgendwie kommt man da schon ran. Oder man nimmt zum Beispiel einfach die Dregs von Schneeäule oder sowas, kann man auch gut nehmen. Dann erwischt man hauptsächlich die Brettanomyces, manchmal auch noch Lacto. Kommt halt drauf an, wie jung sie ist. Je älter, desto eher überlebt hauptsächlich nur die Brett quasi. Und was man halt sicherstellen muss bei dieser ganzen Kulturfrage ist, dass man eine relativ aktive und hohe Zahl an Milchsäurebakterien in diesem Starter hat. Das ist wichtig. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich habe eine Kultur, die packe ich dann nach dem Ernten, ich ernte meistens Topcrop dann, die packe ich dann einfach in meinen Kühlschrank und dann mache ich mir getrennt nochmal einen Laktostarter, weil was mir bisweilen am häufigsten passiert ist, ist, dass die Weiße nicht sauer geworden ist. Und das ist echt? Das, was nervt.
Okay, krass. Ja.
Vor allem,
also
wenn man
mir,
halt...
Das geht mir auch so. Ich habe jetzt noch nicht so oft, also das ist jetzt die dritte, die ich gebraut habe. Die sollte auch nicht ganz so sauer werden. Da habe ich aber auch ein bisschen geschummelt, ist egal. Aber das, genau das war das Problem. Eine war extrem sauer, die fand ich sehr geil. Genau. Und eine war so, war gut trinkbar und war alles okay, aber war nicht so sauer, wie ich wollte. Ja,
ja, also...
Wird es wahrscheinlich mal daran gehen auch.
Genau, es ist natürlich persönliche Präferenz. Und ich versuche natürlich auch jetzt, also für mich so auf so ein Optimum rauszufahren. Also ich versuche da irgendwo bei 3,5 wirklich zu landen und nicht tiefer zu gehen. Auch nicht, also die Säure soll so sein, dass ich eigentlich einen Liter davon trinken kann. Und halt jetzt nicht irgendwie sag so, oh, ey, jetzt hab ich schon wieder hier irgendwie Sodbrennen und sowas. Ne? Also das ist mein Optimum. ich trinke auch gern mal richtig saures Bier und ein Appleboy und also ich meine, man ist schon irgendwie so groß geworden, aber letztendlich geht es mir halt bei der Weiße genau darum, diesen Grad zu finden, wo du halt wirklich viel davon trinken kannst. Und das ist das Schwere, die Säure noch zu kontrollieren und nicht nur zu sagen, okay, es wurde auf jeden Fall sauer. Und wenn man dann halt im Endeffekt mit dem Hopfen genau da auf dieser Linie lang steuert, um halt zu sagen, okay, man will es halt auch ein bisschen einfangen und so weiter, dann muss man halt sicherstellen, dass man auf jeden Fall eine aktive Kultur hat. Für den Anfang würde ich auch einfach sagen, ey, lass den Hopfen weg, dann wird es sauer.
Ja. Also,
genau, weil dann kann auch nichts passieren. Aber genau, ja, diese Gratwanderung ist ein bisschen schwierig immer.
Also ich habe zum Beispiel jetzt halt auch bei meiner Berliner Weiße einfach gealterten Doldenhopfen genommen. Das ist auch gar nicht viel. Ich müsste auch mal meine Aufzeichnung nachschauen. Es waren aber, glaube ich, irgendwie waren halber Gramm pro Liter, bis ein Gramm pro Liter irgendwie, was ich an Ausschlag geplant habe oder sowas. Ja. Und das ist dann tatsächlich, wie gesagt, auf pH 3,45 irgendwie so und
ja, 3,2 also runtergegangen. Genau, die hat natürlich, also der Hopfen hat dann natürlich keine Wirkung mehr, was das angeht, aber was du halt dann darauf hinbekommst, ist halt quasi, dass du einen typischen Funk halt reinbekommst.
Genau. Ne?
Und also da bin ich persönlich, also da ist meine Präferenz, dass ich quasi eigentlich gar keinen, also Zero Funk haben will. Ich will quasi keine Pferdedecke, kein bisschen Hopfenstink haben. Ich will einfach nur pure Frucht. Und das ist mein Optimum. Also für die ersten zwei, drei Jahre. Und da sind andere wieder, die gern halt das da auch da drin haben, aber da sag ich halt, nee, das gehört für mich persönlich in einen Lambic-ähnlichen Stil oder in so in quasi hopfige Saisons oder saure Saisons oder in einen Orval-Klon oder irgendwie sowas in die Richtung, wo ich das halt auch fordere, also wo ich das will. Aber wenn man, also für mich habe ich jetzt so aus Anekdotenwissen und so weiter halt rausgehört und rausbekommen, dass es halt einfach der Hopfen ist, der den ganzen Spaß macht. Also sobald du zum Beispiel, wenn wir hatten eine Weiße von Jace aus den USA, August Shell, und die war gedryhoppt. Der hat quasi einfach nur eine gedryhoppte Weiße gehabt und die war funky. Also richtig schön, ne? Das war schon wie so eine Größe so ein bisschen, ne? Also irgendwie ein bisschen Baby, aber wirklich, die war funky. Und das selbe Bier, selbe Kultur, alles das Gleiche, nur mit, also ohne alles, war halt einfach klassische Weiße. Und das ist halt, finde ich, das Spannende halt einfach, also der hopft dann mit Hopfenextrakt, mit Iso-Alpha, damit er quasi einen besseren Schaum hat und halt super wenig, ne? Also diese 6 Ibu und ja, also da kriegst du nichts mit mehr, quasi von dem Hopfen.
Also du, habe ich es richtig verstanden, du empfiehlst so eine Mixed Culture Fermentation, also quasi alles drei zusammen.
Ja.
Am besten schon im Starter quasi zu haben und dann zu pitchen.
Okay. Genau, aber halt sicherstellen, dass man halt genügend Milchsäurebakterien hat. Also der Starter ist sauer, er riecht auch schon teilweise ein bisschen typisch. Du pitchst dann meistens so bei entweder zu einer Woche oder so 4-5 Tage, weil natürlich die Hefe vorgeht quasi beim Starter und dann kommt erst die Lacto nach und in dem Maximumbereich willst du eigentlich pitchen. Und weil die Hefe wird so und so am Anfang alles übernehmen, dann kommen die Milchsäurebakterien und irgendwann kommt die Brett.
Jetzt genau. Dazu direkt eine Frage, weil ich weiß, dass Milchsäurebakterien sich eigentlich viel schneller verdoppeln. Wieso ist das dann so, dass in einem Starter, das ist aber auch wirklich so, ich habe das ja auch schon mal gemacht, dass es halt einfach so lange dauert dann tatsächlich oder dass man den Milchsäurebakterien so viel Zeit geben muss, sich da zu...
Naja, also die Sache ist halt das? Die, Hefe ist extrem, also normale Bierhefe ist extrem aggressiv, was Nährstoffe auf Glauben halt erstmal angeht. Die, also meistens outcompeten die Laktose. Also die sind einfach schneller, sind fitter und haben mehr Bock auf den Zucker, können halt vor allem auch alle Zucker aufnehmen, die in so einer Würze sind. Also, und Milchsäurebakterien können halt eben nur einfach Zucker aufnehmen, beziehungsweise müssen halt irgendwie gucken dann, dass die sich halt dann ihr Zeug irgendwo holen sozusagen. Aber dann kommen die auch schon. Also das ist schon so, dass die dann auch relativ schnell sich auch vermehren und dann quasi Gas geben. Okay. Ist auch manchmal eine Balancefrage, also oder halt auch einfach eine typabhängig, welche Hefe, welcher Lactobacillus, ja, welche Temperatur. Wenn du natürlich bei 35 Grad das Ganze machst, dann hat halt Lacto wieder einen Vorteil, teilweise gegenüber mancher Hefe. Also, dass die dann halt schon nicht mehr so hitzetolerant sind. Aber ne, grundsätzlich, klar, du betreibst jetzt, sag ich mal, deine Hefe bei einem optimalen Temperaturbereich, der Lacto eher nicht. Ja, ist klar. Also, das sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Das ist aber auch schwer einzuschätzen. Das ist alles so fermentation-dynamisch, also Fermentationsdynamik und ja.
Okay. Ich hatte jetzt auch noch was, oder wolltest du was?
Ich habe so viele Fragen, egal.
Frag mal. Ich versuche mal schnell ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, alles gut. Ohne schnell muss es also, genau.
Alles nee, also gut. Prägnant, dass man mal so ein paar einfach auch weg hat, vielleicht.
Das mit dem Dryhopping zum Beispiel, nämlich, weil das fand ich eigentlich auch interessant. Du hast es, glaube ich, in deinem Blogpost damals geschrieben, dass das halt auch, wenn du jetzt, also da wird jetzt, glaube ich, nicht mehr Citramuse, Eximco, Sabro und Strata gedryhoppt mit 10 Gramm pro Liter.
Kann man schon machen, ist halt was anderes, ist halt ein sauer IPA.
Ja, genau. Aber wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich hau jetzt einen halben Gramm pro Liter Hallertau mittelfrüh irgendwie rein, bringt das auch zum einen dann nochmal so eine bessere Schaumstabilität?
Ja, sicher. Es ist halt ein sehr kurzfristiges Ding. Also wenn ich dryhoppen würde und auch wirklich nur das Hopfenaroma rausheben will, also zum Beispiel, ich sag jetzt, ich will jetzt wirklich sowas mit Nelson machen. Ne? Ich will jetzt da Nelson irgendwie Weißweinaromen drin haben oder Blanc oder was weiß ich. Dann würde ich dryhoppen. Das Ganze, also auch kurze Kontaktzeit, am besten kalt im Keg und dann halt ausschenken. Und dann halt direkt, also vorher die Weiße fertig werden lassen. Also dass die Weiße schön ist quasi. Also dass sie einfach nach Weiße schmeckt und dann dryhoppen. Und dann aber auch direkt ausschenken. Also und halt auch ausschenken. Weil dann hast du das reine Hopfenaroma gepaart mit der Weiße. Dann finde ich es geil. Wenn das halt natürlich dann einfach du dryhoppst es und dann lässt du das halt einfach alt werden in der Flasche, dann wird es halt funky. Und also da klar, da gibt es super viele komplexe Sachverhalte, die dann mit der Brett und mit dem Hopfen stattfinden. Da kann alles rauskommen. Da kann Käsefüße Stinker rauskommen, da kann total genial Zitrusfrucht rauskommen, da kann alles Mögliche sein. Aber meistens ist das Ganze auch nur auf so einen bestimmten Zeitpunkt gekoppelt. Also du hast diese schönen Fruchtaromen auch immer nur am Anfang, finde ich. Es ist selten gewesen, dass ich mal einen Brett IPA oder irgendwas anderes, was wirklich stark hopfig und mit Ami-Hopfen war, quasi, was nicht jung war, sondern älter und was danach nicht einfach sehr, sehr funky war. Quasi. Und halt auch, ich sag mal, wenn du jetzt viel in der Szene unterwegs bist, dann kennst du diesen Geschmack und du kennst ihn gut und du weißt auch schon, was du bekommst und es ist auch cool, aber es ist nicht das, wonach du suchst. Also ich habe zum Beispiel mal einen Blend von Hertie bekommen. Das war Pliny the Elder mit Lambic.
Den kenne ich auch. Geiler Typ, ey.
Und also, das war der krasseste Bier ever. Das war richtig geil. Das war ein saurer Pliny the Elder und der war halt super fruchtig, super Grapefruit-artig und alles. Das Lustige ist, ich habe noch nie Pliny the Elder original getrunken, aber ich habe einen Lambic Blend damit getrunken.
Noch seltener, noch auch seltener, mehr, ne? Geil. Aber wo wir gerade bei der Schaumstabilität sind, da haben uns auch ein paar Fragen erreicht. Ich habe da auch schon was gelesen, aber die Erfahrung fehlt mir da einfach. Ich habe da gelesen, ein gewisser Teil Spitzmalz in der Schüttung, Vorsäuern, irgendwie sowas. Hast du da, stimmt das? Gibt es da so Tipps? Genau. Wenn man sich wirklich, ich meine, man kennt uns deutsche Brauer, in Klammern Hobbybrauer ja auch irgendwie, und der Schaum ist vielen halt auch wichtig, ja.
Ja, genau. Also, und der Schaum ist auch das Schwerste an der Weiße. Das muss man ganz klar sagen. Also, du hast am Anfang, kann es gut sein, dass du auch mal guten Schaum hast, aber also sobald die nicht mehr jung sind, ist es schwer, quasi diesen Schaum zu halten. So, da gibt's, also das, generell ist es auch, finde ich persönlich, neben dem Säuregrad das Schwerste an der Weiße. Punkt. Wird der auch wahrscheinlich jeder bestätigen. Also ein richtig geiler Schaum. Ja. Ne? Und zwar, da gibt es einfach verschiedene Faktoren. Also warum ist der Schaum erstmal, warum geht der Schaum weg bei der Weiße? Wir haben den Faktor Milchsäurebakterium, und Milchsäurebakterien haben quasi etwas, was sie tun, das ist proteolytische Aktivität. Also das heißt, Proteolyse ist, wenn Proteine kleiner gehackt werden. Und wenn Proteine sind am Anfang groß und dann werden sie kleiner. Und wenn sie so klein sind, dass sie quasi nicht mehr zerhackt werden können, dann sind sie FAN, Free Amino Nitrogen, quasi. Einfach Hefenährstoff sozusagen.
Ja.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass du quasi, wenn du Bier brauchst, dass du quasi alle Sachen drin hast. Wenn du modernes Malz hast, dann ist es quasi schon so vorgelöst, das nennt man diesen Vorlösegrad, diesen Kolbach-Index, wo du dann sagst, das ist dann diesen Prozentsatz, das sind dann bei 30% bist du quasi relativ schlecht gelöst, bei 35 ist es schon ganz gut, 40 ist so meistens, da geht es ungefähr hin, bei 38 liegt man meistens. Ne? Und aus dem Grund, moderne Malze sind genauso vorbereitet, dass du nicht mehr eine Proteinrast machen musst. Das heißt quasi, du schmeißt das Malz rein bei 62 Grad und ab dafür. Das Ding passt perfekt für Lagerbrausachen, alles gut. So, wenn du natürlich jetzt nach dem Brauprozess noch eine Aktivität hast, die dir deine Proteine zerkaut, ne, und dann wegmacht, dann hast du keine Proteine mehr, um quasi Schaum zu bauen. So, also das ist jetzt mal so der Hintergrund dahinter, wie Weiße quasi deinen Schaum kaputt macht oder wie Lactobacillus deinen Schaum kaputt macht. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Wege, wie du das lösen kannst. Also der erste Weg ist quasi, so viel Proteine reinzukloppen in großkettiger Form, wie nur geht. Das heißt Spitzmalz mit langen Proteinketten. Das heißt einfach mit einkalkulieren, dass dir deine Milchsäurebakterien die großen ein bisschen kleiner machen und du dann quasi von mittel bis ganz klein alles drin hast wieder, obwohl du quasi super viel große rein hast. Um dann quasi sozusagen Schaumstabilität wieder zu gewährleisten, weil dein Protein Ausgleich quasi zwischen kleinen, kurzkettigen, langkettigen, mittelkettigen halt da ist. Das ist jetzt Punkt 1. Also was machen wir da? Da machen wir quasi Spitzmalz rein, Weizenmalz hat generell ja auch ein bisschen mehr Protein. Also mehr Protein, längeres Protein und damit also ungelöstere Malze, wenig Proteinrast quasi machen, wenn du natürlich, was du machen musst, wenn du Rohfrucht nimmst, musst du eine Proteinrast machen, auch ein Stück weit, damit du es einfach auch rauslöst aus dem Kern, weil das halt so verbunden ist, dass es dann noch nicht mal von der Würze überhaupt, also in die Würze überhaupt überspringt, sondern dann hast du quasi einfach, du läuterst und es ist weiterhin im Kern drin. Also das muss auch ein bisschen schon rausgelöst werden, weil es halt zu große Ketten sind bei Rohfrucht oder halt auch teilweise bei Spitzmalz. Aber bei Spitzmalz eigentlich auch schon wieder fast nicht.
Ja, darf ich mal bezüglich jetzt Schüttung direkt, könnte man dann zum Beispiel halt auch alte, also zum Beispiel so, ich sag mal so alte Gerstensorten wie jetzt zum Beispiel Chevalier oder...
Ja, klar. Mach ich die ganze Zeit. Also, das ist tolle Getreide. Genau, ich habe immer von Rhönmalz halt diese schönen Getreidesorten. Aber die sind auch einfach super Malze, muss man halt sagen. Die schmecken geil. Und wenn es um so einen Bierstil geht, wo du halt teilweise noch die Malze rausschmeckst, wie bei einem ungekochten Bier, ist das halt top. Ne? Auch neben dem schlechteren Lösungsgrad. Weil schlecht sind sie auch nicht gelöst. Also die haben auch ein Kolbach-Index von 35 plus. Also
okay, weil ich habe zum Beispiel mit diesem Spiegelgerstenmalz habe ich ein paar Mal gebraucht und das war eigentlich nach 90 oder nach 60 Minuten war es noch nicht jodnormal und das war halt echt, also das hat mich immer den letzten Nerv gekostet, aber das ist halt einfach wirklich so, ich glaube, die Malze musst du halt einfach länger maischen.
Also jodnormal und Proteinrast hat ein kleines bisschen was miteinander zu tun, aber eigentlich auch nicht, weil es gibt quasi zwei verschiedene Geschichten. Es gibt zum einen quasi die Proteinrast, das ist die Löslichkeit, also wie die Dinge in die Maische übergehen. Dazu gehören also Proteine und Stärke natürlich auch, aber das andere ist die diastatische Kraft. Und die diastatische Kraft, also quasi wie viel Alpha- und Beta-Amylase in diesem Getreide, also darin drin sind, das ist halt auch noch sehr wichtig. Weil wenn du viel diastatische Kraft hast, dann löst du auch die Stärke, die gelöst ist, auf.
Ach so.
Und diese Spitzmalz hat auch eine hohe diastatische Kraft. Das heißt, also, dass man nur 10% Spitzmalz nehmen kann, weil quasi ja dann die Stärke nicht mehr aufgelöst werden kann, ist Schwachsinn. Weil die diastatische Kraft ist da, die Enzyme sind da, es ist nur schlechter löslich. Das heißt, du musst halt vorher, wenn du quasi auch auf eine, wenn du drauf auf bist, einen guten Wirkungsgrad zu haben, ne, was ich persönlich nicht bin, ich kalkuliere das halt einfach ein und sag so, ey, das ist mir wurscht, ich will halt hauptsächlich viel Proteine haben und viel Material und viel Geschmack, dann scheiße ich ja auf quasi meinen Wirkungsgrad und sage so, okay, ja, 60% Zutausausbeute ist ja auch cool, dann kann ich das ja weiterlaufen lassen und dann kann ich ja auch einen Blausud rein theoretisch machen, also was mir ja egal ist, weil ich habe meinen Zucker, den ich habe, und ich will Proteine in diesem Moment, ne? Wenn du aber sagst, okay, du willst jetzt quasi das Maximum aus dem Getreide rausholen, dann musst du quasi eine relativ lange Proteinrast machen, um quasi sowohl Stärke als auch Proteine gleichmäßig und gut aus diesem Getreide ausgelöst zu haben, um quasi danach halt auch zu sagen, okay, jetzt können die ganzen Alpha- und Beta-Amylasen gescheit drauf arbeiten und machen quasi wirklich alles platt, was da ist. Und sind damit nur jodnormal.
Kleiner Hinweis von mir, die diastatische Kraft, die ist seit kurzer Zeit beim Brewfather, bei diesem Rezepttool, wird die mit angegeben, wenn du die Schüttung anlegst. Da steht dann drunter, ich glaube, das ist in Grad Lindner oder irgendwie so, wird das angegeben. Je nachdem, was du halt für Malze dann benutzt für deine für dein Bier, steht halt drunter, wie viel Lindner du dann da mitnimmst und hoch die diastatische Kraft ist.
Und das Witzige ist, Spitzmalz hat nämlich eine sehr hohe diastatische Kraft, weil nämlich gar nichts damit passiert ist. Das Ding wurde ja nicht heiß gemacht und deswegen sind die nie denatured.
Ja, das stimmt. Das macht natürlich Sinn. Aber was mich jetzt halt ein bisschen wundert, ist das tatsächlich, dass du gesagt hast, man macht die Proteinrast, um halt auch die Stärke zu lösen, weil die Verkleisterungstemperatur davon von zum Beispiel jetzt Gerstenmalz so eigentlich immer in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist und mittlerweile ja schon bei einer Temperatur ist, wo du eigentlich ja schon die Beta-Amylase ansprichst.
Genau, also du hast halt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das 100% funktioniert, aber es ist halt so, dass du natürlich mit den die Proteine binden natürlich, also die, das ist so ein Klumpen und letztendlich muss das alles irgendwie aufgelöst werden und dieses ganze Konstrukt quasi, je länger du quasi die Maischearbeit machst, je vorgelöster das ist, desto eher geht das alles über. Und je weniger vorgelöst es ist, desto eher ist es halt alles noch so ein bisschen kompakt und muss quasi ein bisschen aufgebrochen werden. Und das passiert halt, glaube ich, auch bei der Proteinrast. Aber nagel mich nicht 100% fest.
Alles
weil
gut.
Ich muss ehrlich sagen, auch Malz ist jetzt nicht mein absolutes Forte, aber so wie ich das verstanden habe, ist wahrscheinlich auch total übersimplifiziert und absolut nicht richtig und ich kriege von jedem Brauwissenschaftler dann einen auf den Deckel. Aber
da so kriegen wir doch auch.
Genau, aber so wie ich das jetzt erstmal verstanden habe, also das ist jetzt mein Mind-Modell, wie ich damit umgehe quasi. Also Ne? Okay. Kann halt auch sein, dass das da jetzt falsch ist, aber letztendlich ist es auf jeden Fall so, dass du quasi unterschiedliche lange Ketten von Proteinen hast und du willst halt quasi, wenn du dem Lactobacillus quasi viel zu essen geben willst, willst du ihm längerkettige geben am besten und moderne Malze sind so gut vorgelöst, dass du quasi schon einen Mix bekommst, der optimiert ist auf Lagerbier, wo keine Protease mehr stattfindet.
Okay.
Oder halt was auch immer, welches Bier.
Dann kommen wir nochmal zur Schaumstabilität. Also Spitzmalz genau, rein war erstes, genau.
Gut, so, Punkt 1. So, jetzt kommt Punkt 2. Die Protease, beziehungsweise diese Aktivität hängt mit dem pH zusammen. Darüber gab es Studien. Das heißt quasi, bei einem pH von 4,5 oder von 5,2 oder so, ne? Also wo man sich halt so bewegt, 5,2, wenn man gerade die Würze quasi rausholt, ist die Protease noch sehr stark aktiv. Ab einem pH von 4,5 fängt die an, weniger aktiv zu werden. Und ab einem pH von 4 ist natürlich noch weniger, etc., etc. Je mehr Lactobazillen du natürlich hast, desto mehr Protease-Aktivität hast du natürlich. Also wenn du es absolut optimieren willst auf den Schaum, dann passt du halt natürlich auch alles exakt so an, dass du so wenig wie möglich Milchsäurebakterien hast, um so viel wie möglich quasi zu säuern, wo es genau hingeht. Und du säuerst vor auf einem pH von 4,1, 4,2. Das hat zum Beispiel Schultheiß gemacht. Die haben mit alter Weiße vorgesäuert. Also die haben quasi alte, 3 Monate alte Weiße genommen und haben 10% vorgelegt, um quasi von dem Maische-pH von 5,2 direkt auf 4,1 bis 4,2 zu kommen.
Und da das hast du quasi, das hast du im ersten Teil erwähnt, ne? Gegen Ende.
Genau.
Für genau. die es noch nicht gehört haben, dann zieht euch auf jeden Fall die erste Folge von der Berliner Weiße-Geschichte hier rein. Da war das nämlich auch die Rede. Das ist auch ziemlich krass gewesen. Ne? Und die waren ja dann auch schon, die hatten ja ihren Prozess quasi sehr, sehr im Griff, muss man ja sagen. Ja, genau. Ne? Also um quasi auch Fall. Reproduzierbarkeit irgendwie zu gewährleisten.
Ja, genau. Und also dieses Vorsäuern, das hilft halt. Ne? Dann erstens hast du nicht mehr so viel Milchsäurebakterien, die überhaupt Gas geben, um quasi Protease zu machen. Der pH ist schon unten, die haben eigentlich keinen Bock mehr. Die müssen gar nicht mehr so weit gehen bis zu ihrem Punkt, wo sie so und so schon sagen, naja, 3,5 passt schon, reicht mir. Ne? Ist genug Säure jetzt da, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, fertig. Ne? Und genau diese Faktoren, die führen halt dann dazu, dass du quasi bessere Schaumstabilität hast. Also das ist das eine. So, und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, der Hopfen. Wenn du sehr viel Hopfen in einem Bier hast, dann hast du guten Schaum. Also mach einfach mal so einen 100 Ibu, keine Ahnung, Taras Bulba Klon mit einfach sau viel Low-Alpha-Hopfen. Das Ding, den Schaum kannst du löffeln. Also vor allem, wenn du aus dem Keg rausziehst. Das ist einfach phänomenal, vor allem mit halt irgendwie noch ein bisschen Malzen, die noch ein bisschen Protein haben. Also je mehr Hopfen du hast, desto besser ist der Schaum. Wenn ich Weiße nehme und habe ein Glas und habe vorher draus IPA getrunken und habe nicht ausgespült und habe nur so einen kleinen Rest unten drin und schütte dann meine hochkarbonisierte Weiße drin rein, auf einmal habe ich Schaum wie Bombe. Das ist halt, ne, also ja.
So einfach geht's. Guter Tipp.
Ja. Für die Fotos, wo ein Schuss IPA rein.
Ich wollte gerade sagen, für Insta. Ich horche gerade auf für Insta.
Das ist ja perfekt. Ja,
ich blende einfach im Keck so ein bisschen IPA mit Berliner Weiße.
Ja, genau.
Ja, kannst du auch machen.
Also ein IPA-Weiße. IPA ist
ja, Weiße. Aber ich muss auch sagen, also aus dem Keck kriegst du auch relativ guten Schaum. Wenn sie jetzt nicht schon auch weg ist. Also Keck ist immer besser für Schaum als aus der Flasche ausschenken.
Okay.
Immer. Ja, genau. Nee, und aber also genau diese Faktoren und beim Hopfen ist es halt so, wenn du natürlich gar keinen Hopfen nimmst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass halt auch super wenig Schaum kommt. Und wenn du aber jetzt, also das mit dem Hopfen ist halt wie gesagt so eine Gratwanderung, weil du natürlich dann, du brauchst halt so viele Lactose, dass es halt gescheit anläuft, du musst deine Kultur kennen. Das heißt, du kannst eigentlich nicht realistisch über, sagen wir mal, 4, 5 Ibu rausgehen eigentlich, um da verlässlich weiter zu säuern. Und das ist halt einfach deine natürliche Begrenzung. Wenn du deine Kultur kennst, wenn deine Kultur hopfenresistenter geworden ist, dann kannst du auch auf 10 Ibu gehen. Wenn die das gut mitmacht, dann wird der Schaum automatisch wesentlich besser. Aber da musst du halt deine Kultur kennen, da muss deine Kultur auch so drauf sein. Und dann ist natürlich cool. Aber ja, wenn du dann allerdings halt zum Beispiel auch Pedio hast, Pedio kann dir auch den Schaum ziemlich hart zerstören. Manche Pedios sind halt auch sehr proteolytisch aktiv. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, wie du es auch machen könntest. Den würde ich sehr gerne von Hefelaboren, das habe ich schon dem Richard gesagt, hier, mach das mal. Also nicht jeder Brevis und nicht jede Lactobacillus ist proteolytisch aktiv. Das ist ein bestimmtes Gen, was aktiv sein muss quasi. Also das ist wie beim Diastaticus, da gibt es eine bestimmte Ausprägung. Und wenn die zwei, drei Sachen aktiv sind, sind die proteolytisch. Und was man halt machen könnte, wäre eine hopfentolerante, nicht proteolytische Lactobacillus zu finden, den quasi zu züchten und dann quasi speziell für Berliner Weiße zu nehmen. Dann hättest du quasi eine Milchsäurebakterium, die nicht dir deine Proteine zerstört. Du könntest eine ganz normale Maischearbeit machen, du könntest ganz normal arbeiten und hättest schönen Schaum.
Das wäre was.
Genau, ja. Macht mal. Ist nur ein bisschen... Ihr müsst nur ein paar Lactobacillen suchen, weil also ich habe so ein Paper, wo quasi diese proteolytische Aktivität quasi beschrieben wird und geguckt wird, wer hat denn den Marker und wer nicht. Und da ist schon bei Brevis sehr oft klick, 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 überall Kreuzchen.
Ah, okay. Verstehe. Ich habe jetzt auch noch, oder wolltest du, Paul?
Nee, du kannst.
Okay, wechseln wir uns einfach jetzt ab, das ist, glaube ich, besser.
Ja, deswegen.
Genau. Also die eine Sache ist, ist es wirklich so, dass auch bei den Schneeäule Berliner Weißen, ich habe gehört, da ist Pediococcus drin. Ist es richtig oder ist es nur bei manchen? Oder?
Genau, also das ist bei manchen und ja, ab und zu waren die lang. Das passiert. Sagen wir mal so, also Uli gibt gut Acht auf ihre Kulturen und so und macht die auch immer gut, aber das ist, irgendwann schleicht sich da auch mal ein Pedio ein. Und so wie ich das weiß, ist es auch so, das passiert nicht immer. Also das heißt, dass da jetzt quasi in jedem Batch jetzt quasi, dass der lang wird und dass da Pedio drin ist. Und ich finde auch vom Geschmacksprofil her, ist es ein bisschen Variabilität drin. Ganz klar, aber es ist eher selten, dass PDO mal drin ist.
Okay, aber das heißt, ich habe ja eigentlich gar keine Möglichkeit, das selber festzustellen, außer meine ja. Berliner Weiße wird lang oder ich mache halt einen, guckst du halt unter Mikroskop
genau. an, ne? Okay. Genau, und selbst da ist es super schwierig. Also PDO zu finden und halt auch generell Morphologien unter dem Mikroskop zu erkennen und nicht, noch nicht mal nur schwer, sondern einfach auch nicht genau. Weil einen Pedio kann man halt auch selbst mit geübtem Auge, das sagt halt auch Richard, klar, der kann halt auch einfach manchmal stäbchenförmig aussehen oder halt auch einfach sich, du denkst, genau. Das ist Brett oder was weiß ich, weil halt die Morphologien so unterschiedlich sind und du halt einfach sagst so, ey, keine Ahnung jetzt. Also das kann auch jetzt einfach ein Lacto sein und manchmal kann auch ein Lacto wie ein Pedio aussehen und hier dies und das. Das einzig richtig Wahre ist halt einfach PCR.
Warsteiner
vielleicht.
Okay, nein, das war jetzt.
Oder so.
Also, kannst du vielleicht nochmal, oder auch du, Dave, nochmal erklären, lang werden, Pedios, was ist der Unterschied? Will man die drin haben? Warum würde man die drin haben wollen und so weiter, das wäre vielleicht auch noch interessant.
Also historisch gesehen war das eine Bierkrankheit, also wurde auch so gesehen, aber es gab halt auch Berichte, dass Weiße, die lang geworden ist, halt extrem gut schmeckt oder Weiße mit Pedio. Lang werden bedeutet, dass in dem Bier Polysaccharide entstehen, das sind sehr lange Zuckerketten, die quasi das Bier sirupartig machen. Also das zieht wirklich Fäden. Also wenn es wirklich extrem ist, kannst du deinen Finger reinstrecken und es zieht einen sehr langen Faden. Ne? Also das ist wie so, keine Ahnung. Also
der Schleim.
Schleim, ne?
Wie eine Erkältung bist.
Genau. Also, ja, aber halt ne, lang. Also nicht, das wirklich nicht lecker.
Gut, also ich glaube, das haben wir, ja.
Und also was sehr lustig ist, ist, wenn das sehr stark karbonisiert ist, weil dann siehst du nämlich, also wie diese CO2-Blase nicht schnell nach oben geht, sondern wie die so langsam durch das Bier wandert.
Das stelle ich mir auch ganz schön witzig vor, ey.
Genau.
Ja, voll.
Ja, aber diese Phase kann ja wieder vorbeigehen, ne?
Die geht auch
immer vorbei. Diese Phase geht, naja, also du brauchst Brettanomyces da drin, um ja, das genau. quasi die Polysaccharide zerschneidet und dann quasi wegmacht. Was du halt hast, du hast dann so Übergangsstadien zum Beispiel. Ne? Also wenn das quasi gerade passiert, dann hast du zum Beispiel so ein Stadium, wo dann die Weiße flüssig ist, aber ein richtig geiles Mundgefühl hat. Also das heißt, die fühlt sich halt voll an auf einmal. Was halt, manchmal ist halt Weiße ein bisschen wässrig. Und wenn die das halt hat, ich glaube, die sprechen immer von diesem Punkt, dass du genau diesen Punkt erwischt hast, wo sie quasi gerade wieder flüssig ist. Mhm. Aber halt noch so viel Mundgefühl hat, dass sie halt einfach sehr voll schmeckt. Und das ist halt auch was das hat. Also das war der einzige Kritikpunkt vom Lange zum Beispiel an meiner Weiße. Die hat nicht genug Körper. Und das ist halt was, wo du sagst so, ja, warte mal, also das Aroma stimmt, Schaum ist irgendwie halbwegs da, die hat nicht genug Körper. Ja, Mist. Ja, also und daran siehst du, wie wo die Kritik damals war an quasi wie muss eine Weiße sein und wo sie heute ist, wo du halt einfach sagst so ja immerhin gibt's eine Weiße, weil also damals ja, genau. wurde das natürlich ja. halt ne Schaum muss geil sein, das Ding muss immer gleich auf dem pH und immer gleich schmecken, das Ding muss Körper haben und bla bla ne und denkst dir so ja gut okay also wir sind noch nicht da, wo wir diese Kritik quasi überhaupt anwenden. Quasi, weil wir halt einfach sagen, so, okay, es ist mal cool, wenn wir überhaupt stabil die Weiße machen können, mit stabiles Aroma passt und pH ist immer gleich und genau. Ja. Nee, aber also wie gesagt, genau, nochmal zu Pedio zurückzukommen, nochmal kurz zum Abschließen. Also dieses Langwerden, da wurde lange gesucht, was denn jetzt eigentlich der Grund dafür ist und irgendwann wurde halt rausgefunden, dass es Pediococcus ist. Pediococcus ist ein milchsäureproduzierendes Bakterium und das kann halt quasi, genau wie bei diesem Proteolyse quasi, es kann Bier lang werden lassen unter gewissen Umständen. Macht es nicht immer, nicht jeder Pedio macht ein Bier lang, nicht jeder Pedio, selbst derselbe, der das Bier vorher mal lang gemacht hat, macht das Bier wieder lang. Da müssen gewisse Dinge zusammenkommen, dass das halt passiert. Manche machen es häufiger, also lang als andere und so weiter, genau. Und man sagt im Englischen dazu auch ropey, damit man mal den englischen Begriff gehört hat. Und ja, also ich persönlich hatte das auch ab und zu in meiner Kultur, weil die irgendwann mal auch ein PDO mit reingezogen hat, wo ich halt immer meine Kultur wieder gepitcht und gepitcht habe. Aber persönlich stehe ich da jetzt nicht drauf. Also ich präferiere für mich reine Präviskulturen.
Okay.
Von der Milchsäureproduktion.
Okay, und darf ich noch mal ganz kurz eine Frage zum Thema Vorsäuren stellen? Weil da stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, wenn du deine Kultur eigentlich reinhalten willst. Sagen wir mal, du hast jetzt eine Berliner Weiße gemacht, so wie ich mit Schneeäule-Boden setzen. So, dann sage ich aber, vielleicht ist da eine Pediococcus-Infektion drin. Das heißt, eigentlich kann ich die ja schon gar nicht mehr zum Vorsäuern nehmen. Wie kriege also in Bezug halt auf, wie kriege ich halt trotzdem eine reine Kultur halt hin, dass ich das nicht einfach irgendwann zu einem großen Wulst vermischt?
Ja, also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mir einen 10er Carboy genommen, also diese kleinen PET-Flaschen, mache quasi da, also ich braue einen Sud von Weiße, mache gleich 30 Liter, am besten mache vielleicht High Gravity, mache 10 Plato, verdünne auf 30 Liter runter, hab dann im Endeffekt 30 Liter, mach 20 Liter meine ganz normale Weiße und dann fülle ich diesen 10 Liter Eimer voll. Pitch meine reingezogene Kultur, die ich mir mal irgendwann halt ne, schön zusammengestellt habe, pitch ich quasi in beide und hab dann diesen 10 Liter Kanister. Mhm. Dann gehe ich her und sobald ich das nächste Mal brauche oder nach 3 Monaten und nehme mir große Flaschen, einfach Bügelverschlussflaschen und schüttel quasi dieses ganze Ding auf und füll den in so 1 Liter Buddeln Bügelverschluss mit einem Schuss Zucker rein, quasi. Also nicht jetzt, dass das Ding explodiert, sondern einfach nur, dass es halt wieder nochmal angärt und das halt quasi durch Kohlensäure geschützt ist. So, und dann gehe ich her, wenn ich brauche, und schüttel einfach dieses Ding auf, dass der ganze Bodensatz auch noch da ist. Und dann einmal quasi zwei Flaschen rein, vorgesäuert und fertig.
Auf 20 Liter.
Auf 20 Liter. Und so hast du quasi von 10 Litern, hast du dann, kannst du 5 Weißen damit brauen. Und was du als nächstes Mal, was das nächste Mal damit wieder machst, ist halt, machst halt wieder einmal frisch ziehen. Ne, die Kultur. Und so kannst du dir sicher sein, dass deine vorgesäuerte Geschichte auf jeden Fall clean ist.
Mega geil, das ist ultra schlau, Benedikt.
Ja, das ist, also ich bin gerade wieder voll geil, ey. Das finde ich auch ziemlich gut gerade.
Ultra. Krass, ja, so ja danke.
Bisschen, das war ja bisschen einfach Straßenschleuer habe ich auch.
Aber da muss dann echt erst mal drauf kommen. Also ich dachte jetzt sogar, du hättest das einfach so gemacht, dass du quasi einfach diesen Fermenter nimmst, wie so ein Solera quasi dann einfach wieder auffüllst. Aber das ist natürlich viel geiler. Weil das ist halt viel länger stabil halt auch, ne?
Ja, und halt auch die Sache, also was du ja willst aus diesem Vorsäuern, ist, dass du, also du willst eigentlich die Brett haben plus die saure, das saure Bier. Der Rest ist dir egal, also mir, weil die Milchsäurebakterien, darum kümmere ich mich bei meinem Starter, der muss immer, da will ich auch immer frische haben, weil das ist mir wichtig, dass der halt sauer wird.
Dann nimmst du immer einen neuen Pitch.
Ich nehme immer einen neuen Pitch Lacto und immer einen neuen Pitch Sack quasi.
Welchen,
oder halt,
welche nimmst du da zum Beispiel?
Ich hab da mal über Beziehungen irgendwie so eine Saccharomyces bekommen, die eventuell mal in der Weiße gesteckt hat. Die hat auch schon Richard, aber Richard ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, die ist irgendwie komisch, die kann kein Maltotriose. Also gar nicht.
Ach, das hast du mir geschrieben irgendwie vor 2 Monaten oder so, ne?
Ja, also genau. Und die letztendlich, du kannst so eine Winzer nehmen zum Beispiel oder sowas. Oder halt auch, also am Anfang habe ich immer mal wieder die Kölsch oder die 007 genommen, weil es ist halt die deutsche Ale-Hefe und sowas. Ich würde eine neutrale Ale-Hefe nehmen oder halt eine obergärige Hefe, die aber halt auch nicht so krass ist. Weil die 007 zum Beispiel, das ist einfach so ein Monster. Das ist die ürige Hefe. Ne? Ah, und die zieht dir, also die geht da ran und macht dir allein schon ein Bier mit 80% Vergärungsgrad gefühlt. Also die ist halt, der Brauer hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, weil die haben ja teilweise noch diesen Berieselungskühler da benutzt, ne? Und dann haben sie gefragt, ja, und was wie mit Sauberkeit und wie machst du das Ding sauber? Wenn meine Hefe nicht mit ein bisschen Milchsäurebakterien fertig werden würde, dann wüsste ich auch nicht, dann bräuchte ich es auch nicht geben. Mit so einem Spruch kommst du halt dann um die Ecke und dann denkst du dir, naja, vielleicht ist die nur nicht das Beste für eine Weiße.
Das hätte auch vom Bert Unger kommen können, ey.
Ja.
Ungerfreien.
Oh Mann. Ja. Gut. Naja, aber das war zum Beispiel auch wirklich gut, dass du nachhakst, Dave, aber das war auch so mit die meistgestellteste Frage, ne? Also welche Hefe, welche Laktos, Brettkulturen, die kommerziell erhältlich sind, was sollte man da so nehmen? Das ist immer wieder Thema, aber ist ja klar.
Ja, also wie gesagt, ich würde halt ein bisschen gucken. Also nicht den stärksten, aber halt auch nicht den, also klar, man kann schon einen sehr schwachen nehmen, aber halt einen, der ein bisschen neutral bleibt. Gern vielleicht mit so einem Steinfrucht-Ester-Ding, das schadet nie. Ne? Also das ergänzt sich sehr gut. Was man halt auch machen kann, also ich habe mal in Hobbybrauerbild und Sauer auch so ein bisschen zusammengestellt, was man halt auch noch, also das, wir haben ja jetzt so ein bisschen die traditionellen und beziehungsweise halt auch den Kettelsauer so ein bisschen erklärt, aber letztendlich kann man halt auch noch andere Dinge machen. Man kann zum Beispiel mit Quake gleichzeitig pitchen, also Lacto, quasi man legt Lacto vor, am besten halt auch einen, der bei 32 Grad gut geht, so gibt ihm so ein paar Stunden und dann pitcht man Quake rein und hält das Ganze bei 32 Grad. Das sauert gut, die Quake vergärt schön, am besten hast du eine, die noch fett tropisch ist, also irgendwie eine Lerndal oder so ein Hornendal, irgend sowas, ne? Und dann gibt's da halt dann noch die Brett und ja, dann entwickeln und dann am besten noch zumachen und spunden ab einem gewissen Punkt und einfach die Ester alle drin lassen im Headspace und dann, ja.
Also im Keck dann Grünschlauchen. Ja. Also das könntest du vielleicht gleich nochmal im Detailliert einfach nochmal
erklären. Genau, also das wäre jetzt nochmal dann auch meine Frage, die mir schon unter den Nägeln brennt, also rein vom Prozess, wie man dann gegen Ende der Gärung oder wie auch immer, wie man dann quasi in die Flaschen geht oder ins
Keck legen. Ja, genau.
Aber genau so was Ähnliches habe ich gemacht jetzt bei der letzten Weiße. Ich habe die Simonitis mit Lactose genommen von Escarpment Labs. Und habe die bei guten 30, 32 Grad gepitcht zusammen und habe die einfach mal machen lassen für eine Woche, weil bei der Temperatur so ungefähr, eine Woche war vielleicht ein bisschen viel, aber so 5 Tage. Und die gesäuert hat es auf 3,6, 3,65, irgendwo so in dem Bereich. So 3,6 und 3,7, also jetzt nicht ganz so sauer, wusste ich aber. Ich hatte vorher mit Escarpment auch ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich eine riesen Hefebestellung gemacht habe. Habe ich in einer anderen Folge mal erwähnt, egal. Und
das Bild war so geil.
Ja, ich weiß nicht, wie viel 100 Beutel Hefe hier gehabt oder so.
Alter, echt,
Ja, aber war eine Sammelbestellung mit anderen Hobbybrauern, aber ich habe es halt angenommen und dachte, ich war
ich im Escarpment
Hefenhimmel. Also das war einfach nur witzig. Aber ich habe das auch so gemacht und dann habe ich noch die Berliner Brett 2 auch von Escarpment dazugegeben und habe jetzt gestern in Flaschen gefüllt. Da schließt sich jetzt auch die Frage an, wie geht man da am besten vor? Ich habe ja jetzt schon rausgehört und das habe ich auch schon so gelesen, man sollte jetzt nicht unbedingt die Brett ausgären lassen. Ist aber natürlich am sichersten, wenn du jetzt zum Beispiel in Flaschen füllst und mit Zucker. Erzähl einfach mal.
Also es gibt, abfüllen. Abfüllen ist ein spannendes Thema. Es gibt halt verschiedene Faktoren, die man hat. Also gehen wir mal nur vom Gärungsgrad aus. Es gibt quasi, wie du sagst, ausgären lassen und grün schlauchen. Ausgären lassen ist, du wartest bis wirklich finale Gravity,
Restextrakt.
Also Restextrakt glatt bleibt über Wochen oder über mehrere Tage, kann man auch machen. Da kannst du auch natürlich auch einen Forced Fermentation Test machen. Das ist quasi, im Endeffekt gehst du her, nimmst eine Probe, nimmst einen Magnetrührer, stellst das Ding warm und rührst. Und danach misst du nach 2, 3, 4 Tagen. Weil wenn du so viel Sauerstoff und so viel Zeug da reinfeuerst, dann beschleunigst du den Gärprozess und dann siehst du, ob noch Potenzial überhaupt da ist, dass das Ding noch weiter runtergeht. Wenn sich das Teil nicht mehr bewegt, dann ist gut, dann ist auch egal, dann kannst du auch abfüllen.
Ja.
Na? Und also das kann man machen, das ist halt ein bisschen aufwendig und man muss halt auch sauber arbeiten natürlich, ne? Weil wenn du dann irgendwie noch was anderes, wobei eigentlich ist auch wurscht. Aber letztendlich musst du halt gucken. So. Das ist quasi ausgären lassen. Das ist das, was zum Beispiel Schultheiß gemacht hat mit diesen 3 Monaten. Die haben einfach ausgären lassen, danach ist nichts mehr passiert. Du hast ein voll entwickeltes Geschmacksprofil. Die ganzen Ester sind drin. Das ist alles gebunden, auch mit dem Alkohol und so weiter. Das heißt, du füllst das Ding ab und geschmacklich tut sich dann quasi nichts mehr in der Flasche, außer die leichte Veränderung über die Brett, über die Zeit. Ne? Also Ester kommen vielleicht noch ein bisschen dazu und dann fallen die irgendwann wieder ab, quasi. Weil letztendlich du machst nicht mehr viel, quasi, da, dann vom Geschmack. So wie du es abfüllst, hast du es meistens auch im Glas. Dann gibt es quasi eine andere Geschichte, die wurde quasi bis eigentlich bis jetzt 1960, 1970 eigentlich für überall praktiziert. Das war Grünschlauchen, das heißt, die sind hergegangen und haben die für 2 Tage gären lassen, quasi 2 bis 3 Tage. Und haben halt immer wieder gemessen, quasi. Und dann haben die das einfach so direkt in die Flasche gefüllt. Weil, also bei 7 Plato...
Alter! Bist du,
ja, no risk, no fun, sag ich nur. Aber
okay. Du hast das auch schon gemacht?
Nee. Aber mit Champagnerflaschen kannst du das machen.
Okay. Echt?
Ja, klar, ne, du misst nochmal nach.
Das ist hier nicht zu laut, ne? Du musst dir vorstellen, sind
Leute, die... Ja, okay, nee, also du musst, ich korrigiere gerade ein bisschen, du musst nach.
Alles gut.
Ja. Also, ja,
ne, du musst schon wissen, was du machst. So.
Ja. Das stimmt natürlich. Also, Grünschlauchen. Zum Thema Grünschlauchen, da gibt es eine tolle Tabelle auf Hobbybrauer-Wiki. Aber auch immer. Da steht dann, das ist eine relativ simple Faustregel. 1 Plato sind 4 Gramm pro Liter CO2. Wenn du quasi das Teil mit 3 Plato in die Buddel packst und bei einem Plato Restextrakt landen wirst, hast du 8 Gramm pro Liter CO2 gemacht. 8 Gramm pro Liter CO2 würde ich persönlich für den Hobbybrauerbereich als Maximum ansehen, wo man hingehen sollte. Ich würde eher 6,5 am Anfang Tage, also so als Ziel sehen. Gut. Richtig, also für mich persönlich richtig geil wird's allerdings so bei 10 Gramm pro Liter. Und das ist Champagner-Territorium und das ist halt auch was du nicht einfach mal verschicken kannst, womit hinnehmen kannst und Spaß hast. Außer du degorgierst. Ne? Also es ist halt so, den Hefesatz entfernen. Also so wie diese Shampoos-Weise vom Freigeist. Freigeist was, und Sebastian Sauer und Schneeäule. Und,
ja, genau.
Die haben degorgiert. Also der Punkt ist der, Kohlensäure, vor allem sehr viel Kohlensäure, je mehr Punkte du hast, wo die sich quasi entfalten kann, desto eher kriegst du einen Gascher. Je klarer ein Bier ist, desto weniger kriegst du einen Gascher.
Mhm, genau. Und dazu wollte ich nämlich jetzt, weil du ja gesagt hattest, mit dem Vorsäuer, mit den 1-Liter-Flaschen, wenn du den ganzen Bottich aufschwenkst, den dann abfüllst, wie machst du denn die Flaschen dann auf, wenn da so viel Zeug
ist? Da habe ich, wie gesagt, nur einen kleinen Löffel Zucker rein, damit nur ein bisschen CO2 entsteht.
Ach so, also wirklich ganz
wenig. Ja, wirklich ganz wenig. Also nicht karbonisieren, nur, okay, ich bringe eine Gärung an, okay, wir haben keinen Sauerstoff mehr drin, danke.
Verstehe, alles klar, ja. Passt, danke.
Genau. Das ist bei den Vorsäuern-Dingern was anderes. Genau. Abfüllen. Genau. Erklärt, ja. Also abfüllen, wie gesagt, also dieses das Grünschlauchen, das ist schwierig und man muss halt, wie gesagt, wissen, wo die Kultur hingeht. Wenn man sich mal so auf bei 2-3 Suden eingeschossen hat auf die Kultur, dann kann man das tun. In Champagnerflaschen, wie gesagt. Weil dann Champagnerflaschen halten auch mal 10-11 Gramm pro Liter aus, wenn man sich verkalkuliert hat. Ne? Wenn man quasi generell sagt, naja, ich versuche das irgendwie auf 6,5 zu packen, ne? Und sich dann halt nach und nach so hocharbeitet mit seiner Kultur, dann ist man auch ein bisschen, dann fängt man an Sicherheit für sowas zu gewinnen. Ne? Und das ist, wenn du dir die Petnats anguckst von ganzen Jungwinzern und so, da ist teilweise eine Variabilität drin, die ist phänomenal. Also die sind ungefähr, ne, also die treffen alles von 12 Gramm pro Liter auf, keine Ahnung, 4. Also das ist so vollkommener Querbereich teilweise.
Krass.
Ne, und also das ist, ne, klar, die 4, die haben jetzt zu vorsichtig gearbeitet und vielleicht noch ein bisschen zu lange gewartet und dann doch raus. Und naja, komm, passt schon irgendwie und ne. Dann ist es halt passiert, aber dann meistens ist es auch schon so ein bisschen kalkuliert, wo dann, naja, passt schon. Ich meine, was will ich denn jetzt machen? Das Ding war als Petner ausgedacht, fertig. Und bei anderen ist es halt, naja, das war halt, also da wird noch nicht viel gemessen und noch nicht viel kontrolliert und dann ist es halt doch irgendwie extrem viel geworden. Was aber dem Ganzen auch keinen Abriss tut, also wenn man weiß, man hat eine überkarbonisierte Flasche, dann packe ich die einfach, solange es geht, stehend bei 0 Grad oder bei 3 Grad in den Kühlschrank. Und dann, wenn ich sie trinke, packe ich sie nochmal ins Gefrierfach und packe sie richtig kalt oder was weiß ich, also dass sie wirklich kalt, 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 kalt ist. Und dann mache ich die einfach langsam auf. Ne? Und immer mal gucken, ein bisschen rauslassen, ein bisschen rauslassen, ein bisschen rauslassen. Und dann, wenn ich merke, okay, ja, da kommt jetzt nichts mehr vom Korken, dann mache ich auf und dann halt schnell ins Glas. Ne? Und halt alles am besten ausschütten und dann ist auch gut. Und
okay,
so kriegst du halt eine überkarbonisierte Flasche halt auch mal hin. Also ich habe jetzt von Hertie so einen Cider bekommen, ich habe das Ding einfach nur sehr lang kalt stehen lassen und dann ist das CO2 so in Bindung, wenn das sehr kalt ist, dass das machst du auf, schützt du ein, bist schnell, alles cool. Das witzelt zwar wie blöd, aber es ist alles okay. Genau, aber musst du halt wissen, wie du damit umgehst einfach.
Ja, das ist echt spannend. Also, weil ich habe jetzt, ich schließe gleich ab, Dave, dann kannst du die nächste hinterher schießen. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel auch, also ich habe diese Erfahrung mit der Kultur Simonitis Lacto jetzt überhaupt nicht. Ne? Das war jetzt das erste Mal, dass ich die reingeschmissen habe. Und dann eben auch mit der Brett 2. Aber ich habe das schon relativ lang gären lassen. War jetzt beim Restextrakt von 1,3 Und da passiert jetzt nicht mehr viel. Vielleicht geht es nochmal um 0,3 runter oder was weiß ich was. Aber ich habe es jetzt relativ spritzig karbonisiert in so kleine Gößflaschen, also ja auch Champagnerflaschenmäßig, ne, diese 0,375er. Ja. Und gehe da jetzt auch auf Nummer sicher, weil es kann vielleicht noch ein bisschen was passieren, aber dann wird es halt noch ein bisschen spritziger, aber es wird jetzt nicht im zweistelligen Bereich irgendwo landen. Also,
genau.
Aber interessant, dass du sagst, dass es dann erst so richtig interessant wird für dich, so mit
10 Gramm. Ja, für mich halt, ich bin halt voll der Kohlensäure-Junkie. Also ich habe das halt bei meinem Cider immer gemacht und da finde ich es halt genial. Also du kriegst halt dann, wenn du es länger halt lagerst, hast du halt dann, das ist so wirklich so eine Perlage halt. Also weißt du, wenn du einen guten Champagner trinkst, wie kohlensäurehaltig der ist. Also
definitiv.
Weißt du, und dann trinkst du halt mal ein Bier und dann, das hat Kohlensäure, aber das ist nicht das, wo du dann so trinkst und direkt rülpsen musst, weißt du?
Ja.
Also das ist es ja nicht. Und dann ist ja Champagner ungefähr bei dem Level, weißt du, und dann will ich das eigentlich auch quasi für mein Bier haben. Und ja, und wie gesagt, Champagner oder halt auch Sekt können das, weil die blank sind.
Hm.
Wenn du das aufmachst und es halt kalt war, dann macht es keinen Monster-Gascher.
Passiert nix. Ja.
Weil halt nicht genügend Nucleation Sites da sind, sozusagen. Ja, so, jetzt kommen wir zum, wir haben jetzt quasi Grünschlaufen, ne?
Und jetzt kommen wir zum Keck. Noch ein bisschen. Genau, ins Keckgrün schlaufen, Keck. Genau, das wäre noch ganz cool.
Ja. Jetzt ist halt die einfachste Variante, wie du halt ins Keck, also dass du halt einfach ins Keckgrün schlaufst, weil Keck, ja, da überkarbonisierst du nichts, dann lässt es halt mal kurz ab und ne, dann ist genau, halt.
Spundventil.
Okay. Ja, Spundventil, ne, egal, also du kannst es ja einfach immer mal wieder ein bisschen ablassen, wenn es mal zu viel Kohlensäure hat, und dann ist es auf einmal wieder weg sozusagen. Aber grundsätzlich machst du genau dasselbe, also das habe ich jetzt schon einmal gemacht jetzt. Oder zweimal, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, du lässt es in einem Eimer gern. Kannst schön an Tag 2 kannst du die Hefe abziehen oben. Und danach tust du es einfach in dein Fass umschlauchen.
Direkt nach 2 Tagen oder 3.
Direkt nach 2 Tagen, 2-3 Tagen. Je nachdem, ne, wo du halt bist, kannst du ja messen. Mhm. Also sind ja eh alle im Homeoffice. Also von daher.
noch also viele. Kann man auch mal ein bisschen Grünschlauchen nebenher.
Genau. Ja. In der Mittagspause oder so zwischendrin. Mein Bier muss jetzt gegrünschlaucht werden. Ne?
Und was hast du heute zum Mittag gegessen? Ja, nichts. Ich habe ein bisschen grün geschlaucht. Ah, okay.
Ja, passiert. Und auf jeden Fall schlaucht man es dann halt. Oder man timet halt so, dass man zum Wochenende hin braucht. Dann kann man wirklich gucken, ne, wo man sich befindet. Und kann dann grün schlaufen ins Fass. Und dann macht man einfach zu. Machst ein bisschen CO2 drauf, dass es dicht ist. Und lässt das Ding einfach bei Raumtemperatur stehen. So, dann baut sich ja ein Druck auf. Und der ist teilweise, also ne, wenn man halt, jetzt hat man halt das Problem. Eigentlich willst du ein schönes Temperaturoptimum für die Brett haben. Das ist ab 18 Grad gegeben. Aber eigentlich eher so bei 23. Ne, also Brett mag es warm und mag es nicht zu kalt. Also das heißt, so 20, 22 Grad ist schön, da mag es Brett. Zu warm auch nicht gut, macht es auch nur Quatsch. Und so bei 20 Grad macht es einfach ihr Ding. Das Problem ist, dann ist halt dein Spunddruck, wenn du 8 Gramm pro Liter haben willst, sehr hoch. Weil je wärmer es ist, desto höher ist dann der Druck, der innen drin entstehen muss, um die Kohlensäure zu haben. Aber wenn du das quasi ja geschlossen hältst und keinen Spundapparat jetzt drauf hast, dann erreicht es zwar 4 Bar, aber dann packst du es in den Kühlschrank und dann geht es wieder runter und dann hat es auf einmal nur noch 1 Bar da drin, weil das ganze CO2, was oben im Kopfraum ist, einfach ins Bier wieder reingeht.
Ja.
Quasi. Ja.
Okay, du, wie machst du's?
Ja, also ich habe es jetzt einmal zugemacht und ich habe mir jetzt so ein Spundapparat quasi vom AliExpress geholt mit so einem Diaphragma-Valve, was irgendwie bis 3 Bar geht, und das wollte ich jetzt das nächste Mal ausprobieren, wenn ich jetzt quasi, also ich kann jetzt nur noch wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Jahre erstmal nur ins Fass brauen und dann werde ich jetzt noch mal 2-3 Mal das mit dem Fass machen quasi.
Cool. Ja. Also das heißt also, dann lässt du das 2-3 Monate einfach dann im Keck ausgären?
Ja, sogar eigentlich nur einen Monat. Also ich bin da, das ist dann schnell eigentlich. Also
Durch den erneut zugeführten Sauerstoff durchs Grünschlauchen geht es dann schneller.
Ich denke, diese offene Gärung und danach das Grünschlauchen, ja, das macht es ein bisschen flotter. Und vor allem, wenn du halt vorher vorgesäuert hast mit den aktiven Bretts. Weil die Umwandlung von, also diese Veresterung von Säuren in Ethylester quasi, die funktioniert dann natürlich schneller, je mehr Brett da ist. Also Brett macht das und je mehr Brett da ist, desto schneller geht's.
Ja.
Quasi.
Okay.
Und ja.
Und du hattest, glaube ich, auch damals, ich suche es jetzt gerade nochmal raus, aber in diesem Facebook-Post bei Milk the Funk ja auch irgendwie geschrieben, ja, dass dann auch die Weiße tatsächlich die, ja, die beste Schaumstabilität also, hatte, oder?
Ja, aber das glaube ich eher, dass das vom, also nicht jetzt vom Umschlauchen oder vom Grünschlauchen kommt, sondern eher von dem Vorsäuern. Weil das war auch was, was ich da das erste Mal so richtig gut gemacht habe. Quasi. Und dann natürlich aus dem Fass halt, ne? Wenn du was über den Hahn zapfst, das, also das ist halt einfach, der Schaum wird schöner.
Ich weiß genau, auch ich guck jetzt. Ich habe es jetzt ja, gerade hier nochmal so aufgerufen. Ja. Das ist vom 22.08. Wahnsinn, ey. Ist auch schon wieder so lange her, ey. Aber das war so cool. Ich weiß noch, ich habe das tatsächlich in der Mittagspause damals auf der Arbeit gelesen. War so, oh, Alter, wie cool und mega interessant. Ja. So muss ich das probieren. Und ja, muss ich jetzt echt auf jeden Fall beim nächsten Mal mal machen. Also, ich glaube, also, du hast jetzt, du bist dran, ne?
Mich würde interessieren, der Alterungsprozess beziehungsweise das Potenzial. Also ab wann trinkt man eine Weiße? Also man hört ja vieles, man soll sie lagern, man soll sie frisch trinken oder früher hat man sie frisch getrunken. Was würdest du jetzt empfehlen, mal abgesehen davon, dass natürlich, wenn man jetzt in Flaschen karbonisiert und die Brett das übernehmen soll, dass das natürlich ein bisschen dauert, aber was würdest du sagen, kann man nach Abschluss vom Karbonisieren trinken, sollte man oder sollte man sie doch noch ein bisschen stehen lassen?
Also grundsätzlich würde ich persönlich auch empfehlen, dass wenn man abfüllt, dass man eine frische Hefegabe gibt. Also frische Saccharomyces. Am besten die Mischkultur, die man halt hatte, nochmal aufleben lassen. Der Grund dafür ist, dass man THP vermeiden will. Also THP kommt halt zustande, wenn man wenn man Sauerstoff mit reingibt und wenn Hefe danach nicht aufräumen kann. Und manche sind sehr empfindlich für THP und manche nicht. Das ist so unangenehme Getreidigkeit, die hängen bleibt und die dann teilweise halt auch so ein bisschen nach Mäusepipi für manche schmeckt. Also ganz hinterschwellig.
Und das ist so eine krasse Getreidigkeit kann dann davon kommen.
Ja, nee, nicht krasse Getreidigkeit. Das ist der Unterschied ist fließend. Also der Getreidigkeit ist wegen No-Boil, also weil du nicht kochst, ist für die ersten eineinhalb Jahre ist Getreidigkeit da und die ist vordergründig. Das heißt, du schluckst und hast sofort Getreidigkeit und geht dann weg, weil der Schluck weg ist. Ja. THP ist so, du schluckst, keine Getreidigkeit, wupp, auf einmal Getreidigkeit in deinem Mund, die hängen bleibt und unangenehm ist.
Okay.
Ne? Und dann halt bleibt, aber halt komisch da hängt, also nicht einfach weggeht. Wenn ich ein sehr getreidiges Bier trinke, also eine Weiße, die quasi No-Boil ist und schöne Getreidigkeit hast, ist die quasi vorne dran. Das heißt quasi, man hat die so ein bisschen vorne irgendwie. Genau.
Genau, weil das ist ja eigentlich auch das, was ich auch so ein bisschen mag. Ja. Ne, deswegen hat es mich jetzt mal aufgeräucht. Aber was heißt THP oder was ist das?
Tetrahydropyrrolodon, irgendwas, keine Ahnung. Gibt es auch Milk the Funk, ein Wiki-Eintrag. Ist halt ein Fehlgeschmack in Sauerbier, der aber ein bisschen unbekannt ist.
Okay.
Also, ne, die klassischen Fehlgeschmäcker sind halt irgendwie, keine Ahnung, Ethylacetat im hohen Level, halt Nagellackentferner, so andere Sachen und so weiter. Ne? Oder halt, keine Ahnung, Käsefüße, Butyric Acid und sowas halt einfach. Parmesan, solche Dinge. Aber jetzt mal zum Lagerding, zur ersten Frage zurückzukommen. Ja. Also deswegen halt auch nicht unbedingt mit Brett abfüllen, weil dann dauert es ewig, bis halt wirklich dann auch die Sachen noch so ein bisschen abgebaut sind. Von daher frische Hefegabe, am besten eine Mischkultur, die ist auch auf Säure gewöhnt und dann geht es ziemlich flott. Weil bei ausgelagerter Weise kannst du die dann auch nach 2 Wochen trinken, wenn die ihren ersten Schock überstanden hat. Bei Grünschlauchen, wie gesagt, dann am besten so nach 6 Wochen. Klar, eine Weiße hat ihren Peak, würde ich sagen, so bei 6 Monaten, einem Jahr fängt es an, richtig gut zu werden. 2 Jahre ist auch super, 3 Jahre ist auch super. Also dann ab dem Punkt ist dann, finde ich, es kommt halt drauf an, ob sie vorher Fehler hatte. Weil, ne, wenn sie so leichte Fehler hatte, dann sind die halt nach 2 Jahren vielleicht weg. Oder nach einem. Ja. Oder ne, solche Geschichten halt. Ne? Das kann dann halt sein. Und ja, das ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Also ich würde auf jeden Fall mir den Unterschied auch mal geben, eine ganz junge Weiße zu trinken, weil das hat halt auch was. Da ist halt sehr stark dieser Getreidegeschmack im Vordergrund und du hast diese Säure nur. Und wenn die Brett halt noch nicht zugeschlagen hat quasi, das ist auch was Spannendes, wenn es so ganz leicht fruchtig ist, ist auch spannend. Und dann halt, klar, auch mal eine richtig alte zu nehmen. Also Schneeäule verkauft er jetzt, auch geagte Marlene quasi, also die Dietrich quasi, glaube ich, heißt sie. Also um nochmal abschließend zum Lagern von Weiße zu sagen. Also ich persönlich mag halt Weiße jeden Alters. Also die egal, ob die jetzt ne, 3 Monate oder ein Jahr ist oder 2 Jahre. Ich finde es alles super spannend, wie die sich über die Jahre entwickeln kann und vor allem, wie sie so lange so frisch hält. Weil halt eben Brettanomyces drin ist. Das ist phänomenal. Also vor allem für so ein leichtes Bier. Genau.
Ja. Jetzt eine Frage. Die Berliner Weiße bei mir steht zum Beispiel bei Raumtemperatur. Weil ich einfach schlichtweg nicht genug Platz habe, die irgendwo kalt zu stellen. Und ich meine Flaschen, ja. Also außer jetzt ein paar, die ich dann irgendwie in den nächsten 2, 3 Wochen trinken will, packe ich dann schon mal kalt, klar. Aber ansonsten steht es warm. Ist aber bei Brett und so weiter eh gar nicht so das Ding, oder? Im Gegenteil
wahrscheinlich. Also, ich würde, also natürlich ist es besser, wenn man sie in einen Keller packen kann, weil, also ab einem gewissen Punkt, wo die Brett dann, also, wo sie quasi alles gemacht hat, was sie machen soll, ist es schöner für den Geschmack, wenn du eine langsame, lange Lagerung hast. Also, ne, so eine, also wo sie langsam noch ein bisschen was arbeiten kann. Das ist bei Wein so, das ist bei Bier so, das ist bei allem. Und natürlich größeres Gebinde ist schöner, wenn du in Magnumflaschen abfüllen kannst, ist auch immer schön. Aber ich meine, das sind halt alles so Sachen, die das ist halt schwierig zu realisieren für viele. Und grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist, also Mischkulturbiere sind da, die vergeben da schneller als ein IPA oder halt auch als sowas, aber ja, die schmecken alle noch. Aber ich, also wenn ich einen Keller habe, dann würde ich persönlich die Sachen in den Keller packen.
Ja, okay, gut, dann muss ich das mal fürs nächste Mal irgendwie schauen, wie ich das halt hinkriegen kann. Gärtemperatur jetzt bei Berliner Weiße. Ja. Ich finde, das ist jetzt halt auch nochmal ein wichtiges Thema. Hängt natürlich halt mega von der Kultur ab, schon klar, gerade von der Ale-Hefe jetzt auch, die du verwendest. Aber ja, macht zum Beispiel einen großen Unterschied, wenn du da jetzt zum Beispiel bei 18 Grad oder bei 22 Grad gärst, oder?
Ja, also ich sag mal so, wichtig ist vor allem, dass du über 18 bist. Wenn du unter 18 bist, fängt es halt an, dass die Brett halt langsam wird. Das heißt nicht, dass sie nichts macht, aber das heißt halt einfach, das Aroma und die Stammwürze, die dann am Ende dasteht, das Restextrakt geht langsamer runter. Du hast halt einfach weniger Aktivität. Je wärmer die ganze Geschichte ist, desto besser ist es natürlich. Also wenn du natürlich jetzt bei 20, 22 Grad das Ganze hast, top Sache. Dann läuft es einfach zu warm, ist dann auch wieder nicht gut, weil dann halt auch zu schnell eine Autolyse stattfindet und dann das nicht mehr so gescheit aufgeräumt werden kann, aber halt auch irgendwie so ein bisschen. Da fängt Brett halt dann auch an, so bei 27 Grad oder so im Sommer, dann auch nicht mehr schön zu werden irgendwann. Also dann macht es halt dann zu viel sozusagen. Also es ist immer dieser gesunde Mittelweg irgendwie so ein bisschen. Aber grundsätzlich Raumtemperatur, so wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist, ist vollkommen okay.
Also das heißt, du hast jetzt keine Bedenken, wenn ich jetzt hier bei 22 Grad was irgendwie vergären lasse oder so.
24 auch noch nicht, 25 auch noch nicht, 26, 27 fängt es dann an.
Sie hatte tatsächlich jetzt, also die Berliner, was ich jetzt vorhin im Glas hatte, das war eine von mir, die ich mit der Hornindal eben mit dieser Milchkultur vergoren habe. Ja, gut.
Bei Quake reden wir von anderen Temperaturen.
Ja, genau. Aber weil die Brett dann ja natürlich auch noch mit drin ist. Ich hatte halt gedacht, dass es dann vielleicht, also ich hatte 28 Grad genommen. Das war so ein Mittelweg. Das war schon das obere Maximum für die Brett, aber für die Quake war es noch wieder ganz okay eigentlich.
Aber da muss man dann halt auch sagen, also die Quake ist nach 3 Tagen durch und dann, also was du halt im Vergleich zu anderen Bieren dann machst, wenn du die Mischkultur halt hast, ne? Also entweder du pitchst halt danach Brett, wenn die Quake durch ist, oder du sagst halt, du machst es mit da drin, aber dann machst du halt anstatt wie normalerweise, dass du es halt irgendwie 5 Tage lässt bei 28 Grad, machst du halt nach 2 oder so einfach zack, Stecker und kalt, also normal stellen Raumtemperatur. Dass halt quasi, ne, Lacto und Quake ihr Ding gemacht haben, über ihr Plateau drüber sind und danach den Rest halt kälter machen mit der Brett zusammen.
Ah, okay. Jetzt hast du natürlich, ich weiß nicht, ob du jetzt noch gerade was hattest, Paul, aber sonst, weil du jetzt gerade auch dieses Thema wieder angesprochen hast, Benedikt, würde ich nämlich ganz gerne nochmal da eine Frage anschließen. Du hast es zwar auch schon so ein bisschen angerissen, gesagt, dass dein Favorit ist wirklich alle zusammen in einem Pot. Aber jetzt hast du ja gerade schon dieses Staggered Pitching, also quasi sequenzielle Pitchen, das heißt erst die eine Kultur, dann die andere, dann die andere. Aber zum Beispiel, ich meine, Berliner, beziehungsweise Schneeolle macht es ja so, dass die vergären doch, ich glaube, was war das, Sack und Lacto und die Brett getrennt und dann packen die das quasi zusammen. Aber ist es da nicht irgendwie voll problematisch bezüglich ja dann Endvergärgrad und so und Überkarbonisierung?
Ja, aber ich glaube, das machen sie gar nicht mehr so. Also so,
ich habe das irgendwo mal gelesen.
Oder ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Uli immer die ganze Zeit immer die Rezepte alle mal rausgibt. Also ich habe auch gelesen, dass sie Weizenhefe nimmt. Nee, glaub nicht. Also ich hätte jetzt mal Nein gesagt. Klar, die spielt dann halt auch ein bisschen damit mit dem Mysterium. Aber mit diesem Staggered Pitching. Also, warum ich zum Beispiel bei Quake sage Staggered Pitching, okay. Quake ist eine sehr dynamische Hefe, die sehr schnell agiert. Also, und wenn du die Lactose da nicht staggered pitchst, ne, dann kann es durchaus sein, dass sie die platt macht. Also, wenn eine Quake richtig Gas gibt, macht die auch Lactose platt. Die ist genauso wie diese 007. Also wenn die einfach irgendwann die Oberhand gewinnt, dann hast du halt eine Weiße, die mit 4, also einen pH von 3,8 hat oder 4. Weil die halt einfach die gesagt hat, tschüss, du hast jetzt keine Nährstoffe mehr, ich mache jetzt alles. Ist mir jetzt egal, was du Lacto jetzt machst. Okay, wenn der nicht ausreichend gepitcht ist, genau.
Okay, aber zum Beispiel jetzt auch, wenn du so eine Kultur hast, wie jetzt die Simonitis mit Lactobacillen.
Ja gut, die sind ja aufeinander abgestimmt, ne? Das darfst du ja dann auch nicht vergessen. Also das ist halt dann natürlich ein Unterschied. Wenn die du halt natürlich, die kennen sich, das ist auch so eine Sache. Natürlich am geilsten wäre es, ne, wenn man jetzt mal zurückreisen könnte und einfach mal so einen Löffel von dieser Hefe mitnimmt in so ein Ding und dann einfach sagt so, und jetzt haben wir hier eine super eingestellte Mischkultur, die seit 100 Jahren miteinander funktioniert. Natürlich machen die genau das, was sie machen sollen, zum richtigen Zeitpunkt, aufeinander abgestimmt und jeder hat irgendwie was abzugeben und alles passt. Ja. Also ne, diese Mischkulturharmonie, die irgendwann mal entsteht, die kannst du halt jetzt nicht einfach so wiederherstellen. Weil, also das ist das, was halt viele so, ja, ich baue mir meine eigene Mischkultur, ja, brauchst du jede Woche. Oder ne, wie machst du positive Selektion? Wo gehst du her und sagst, okay, ich merke, dass der Batch besser riecht als der andere, dann nehme ich von dem die Hefe und nicht von dem. Ne, also solche Sachen, dieses Selektieren über Geschmack und über Geruch, das ist ja quasi Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang gemacht worden in dieser Firma. Der Hausgeschmack der Bretts, der Hausgeschmack der Lactose, der Sachs, diese Kombination, die ist ja dadurch entstanden. Und jetzt die Utopie, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich kann mir auch so eine ziehen innerhalb von einem halben Jahr, das ist natürlich eine Utopie, muss man ganz klar sagen. Ja. Also, dass du dir eine Hauskultur ziehst, die du in eine bestimmte Richtung drückst, wenn du jetzt zum Beispiel Sauerbier machst, also jetzt so wie jetzt Jan Kempka oder sowas, ja, das ist eine andere Nummer. Aber jetzt so eine Berliner Weiße, wo sich filigran halt was richtig krass angepasst hat, Also ich glaube, ne, wenn du jetzt zum Beispiel auch so eine Sauerbierkultur machst, wie jetzt Jan Kempke oder andere, die jetzt in Amerika unterwegs sind und sich so ihre Kultur bauen, die bedienen sich halt von anderen am Anfang und dann kristallisiert sich was raus, was für sie passt. Und dann fangen sie natürlich an, das irgendwo so rauszuziehen und das für sich zu nehmen. Aber es ist ja trotzdem meistens was auf einer Sache beruht, die schon da war. Also mal eine Drag mit reingeschmissen, mal irgendwie was anderes. Und dann hast du irgendwie dann doch was, ja, was genau. Ja schon mal irgendwann mal sich quasi etabliert hat als Mischkultur. Und klar, ne, wenn es einfach nur, sag ich mal, sauer auf jeden Fall und Brett auf jeden Fall und vergärt auf jeden Fall sein soll, ja, das ist jetzt nicht unbedingt, also ich will jetzt nicht sagen, das ist keine große Kunst, aber das ist einfacher zu erreichen als, das soll subtil in eine bestimmte Fruchtrichtung gehen, das soll genau bei einem bestimmten pH-Wert stoppen, das soll nicht zu sauer sein, nicht auch gar nicht sauer, das soll immer funktionieren. Also da hast du ja viele Anforderungen, die quasi auf so einen Mittelwert hinzielen und der sauschwer zu erreichen ist.
Fermenterwahl. Ja. Im Hobbybrauerbereich. Also geht Plastik, wenn man das nur für das nimmt?
Ja, klar. Also ne, man muss sich bei Plastik auf jeden Fall klar sein, dass man das nicht so gereinigt bekommt, dass da quasi, dass du danach wieder cleanes Bier drin produzieren kannst. Also sowohl, also PP ist halt das Mittel der Wahl, also dass es halt ein gescheites Polypropylen ist, dass es temperaturbeständig ist und so weiter. Aber grundsätzlich, also ich habe diese Better Bottle PET Carboys quasi, die sind super. Vor allem, also das Wichtige, wenn man länger was lagern will in diesen Dingern, das Allerwichtigste, was ich sagen kann, ist Airlock, also das Ding immer vollhalten und einfach nicht reingucken. Macht's halt nicht uff, da kommt Sauerstoff rein.
Bernd Unger lässt grüßen.
Ja, also das ist ein grundsätzliches Thema, ne?
Aber ja. ich fange ja nicht an, Proben zu nehmen beim Monat 1, wenn ich ein Sauerbier mache. Also wenn ich jetzt ein normales Sauerbier mache mit Mischkultur, wo ich weiß, das Ding braucht mindestens 6 Monate, dann gucke ich das 6 Monate mit dem Arsch nicht an und dann sage ich halt so, ja gut, so nach einem Jahr, dann nehme ich halt mal eine Probe. Und wenn ich dann halt, also ne, wenn ich merke, das braucht noch, dann fülle ich das meistens einfach in den Keg und mache CO2 drauf, weil dann ist es safe. Dann brauche ich mir auch keine Sorgen mehr machen, quasi darum, was damit jetzt los ist. Aber grundsätzlich, meistens ist es nach einem Jahr dann gut. Manchmal hast du Ethylacetat, dann kannst du es eh wegschütten. Also,
ja, schon, lagert sich nicht mehr aus.
Das lagert sich halt nicht mehr aus. Es gibt so ein paar Sachen, da kannst du wegschütten, ne? Essigsäure, Ethylacetat, Käsefüße, Kotze, so, ja, Käsefüße jetzt nicht unbedingt, die gehen manchmal weg, aber so Kotze, so Isovaleriansäure und sowas oder halt Gosse. Weil, also das ist das Allerschlimmste. Bitte sofort wegschütten. Das ist kein Sauerbiergeschmack. Ne? Also ich hab mal Hefe für Wild gefangen und eins hat halt so hart gerochen, dass ich nach der Spülmaschine, dass das immer noch nicht draußen war, ne? Aus einem Glas. Und dann habe ich einfach dieses Glas genommen und dann, was habe ich, glaube, also aktiv OxyClean, also irgendwie PBW halt einfach drin stehen lassen, ne? Und halt über Nacht und dann war es raus, weil das nimmt Gerüche weg. Aber nach der Spülmaschine, und, also da ist ja schon so da drin. Das war schon, also ne. Es gibt manche Sachen, ne, musst du weghauen. Ne?
Aber das heißt also generell diese ganz normalen Gäreimer funktionieren, beide Gärfässer funktionieren, das ist also gar nicht jetzt auch nicht bezüglich Sauerstoffpermeabilität so.
Nee, Permeabilität nicht. Es gibt halt gewisse Fässer oder Sachen, wo ich einfach sag, da ist es schwer, einfach ein dichtes Ding hinzubekommen. Zum Beispiel diese Speidelfässer. Da musst du schon gut oben anziehen, dann hast du diesen Silikon oder diesen Gummiring.
Genau.
Ne? Und der muss halt passen, da muss alles sitzen. Und da habe ich halt persönlich eher Vertrauen in meine PET-Flasche, die so einen kleinen Hals hat, wo du oben einfach so einen Silikonstopfen reinstopfst, ne? Und halt das Airlock drin hast. Das Ding ist fest drin, du weißt, das ist fest. Ja. Oder du hast so ein Gummiding, was wirklich drüber geht, wo an mehreren Punkten umgehend Kontakt hat damit, da weißt du, das ist dicht. Ne? Aber bei diesen Drehdingern, das ist irgendwie für lang. Für länger würde ich nicht machen. Klar, ne, wenn du jetzt eine Weise machst und jetzt nur 3 Monate hast, da würde ich mir dann auch nicht so einen großen Kopf machen. Aber wenn wir länger von längeren Sachen reden, dann ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Experiment, wo ich in einer PET-Flasche jetzt mein längstes Bier, das war damals eine spontan vergorene Gose, für 3 Jahre drin habe. Und die werde ich jetzt bald abfüllen.
Oh, krass, 3 Jahre, ey.
Ja, und das ist eigentlich auch die Grenze, wo du sagst, so, okay, also das ist super schwer im Hobbybraubereich, das überhaupt so lange, quasi auch zu lagern, das sollst, also da würde ich auch vorher so eigentlich ins Keck. Das Ding ist auch nur stehen geblieben, weil ich es halt stehen habe lassen. Da war halt jetzt nie irgendwie mein Herzblut dahinter, weil ich habe dieses Projekt halt eigentlich abgeschlossen für mich.
Ja.
Genau.
Halt uns doch mal bitte auf dem Laufenden, wie das schmeckt, weil da bin ich jetzt auch gespannt. So 3 Jahre ist natürlich echt, boah.
Ja,
klar. Also du hast auch vorher noch nie probiert, ne? Also.
Nee, nie reingeguckt, nie probiert. Airlock immer aufgetoppt und fertig, ne? Also ein Pellicle ist trotzdem entstanden irgendwann mal. Also ich glaube, das Airlock ist mal kurz zwischenzeitlich leer gelaufen, aber auch nicht lang.
Das ist echt, also das ist ordentlich. Die Geduld muss man erst mal haben, ne, Paul?
Ja, ich höre hier, deswegen, ich bin hier gerade ganz ruhig. Ich habe die Geduld nicht.
Nee, Paul, du musst einfach genug brauen.
Ja, das stimmt, das hilft.
Ja, also das Ding ist halt, ich bin ja für alles Mögliche zu haben. Ich brauche ja alles Mögliche, ne?
Ja, ich ja auch.
Und ich denke mir immer dann, okay, dann machst du halt jetzt mal so ein Langzeitprojekt und dann machst du halt irgendwie was schnell trinkbar ist, dann bist du mit Quake oder so und dann bist du da nicht so neugierig, aber es funktioniert nicht. Ich kann da ganz oft nicht vorbeigehen. Also ich kann das ganz oft kriege ich es hin, aber irgendwann, und ich weiß eigentlich, dass es zu früh ist und ich darf da noch nicht ran, aber ich probiere es trotzdem. Die Neugierde einfach, ob es funktioniert hat, das ist es ja. Oder ob es in die richtige Richtung geht, so ne, dieser Gedanke. Unser Langzeitprojekt, wir haben hier so ein Rotweinfass von einem Winzer gekauft mit dem Hobbybrauverein hier. Und da hatten wir davor einen Flenders drin. Das hatten wir dann zu lang drin. Das war dann nämlich Essig. Und jetzt haben wir da gerade in Lambic drin, was jetzt im September, es ist ein Jahr. Also wir haben jetzt 8-9 Monate ungefähr. Ne? Acht. Und das habe ich jetzt mal probiert und das geht extrem in eine gute Richtung. Also da war ich super happy. Aber das habe ich jetzt wirklich auch so lange, habe ich da nicht reingeguckt und habe nichts gemacht. Letztens habe ich mal eine kleine Probe genommen.
Ja, also Fässer ist halt natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Also da gibt es dann verschiedene Taktiken, wie man damit umgehen kann. Also grundsätzlich wechselt man ja auch den Bang, also dieses Teil, den Verschluss oben nach einer gewissen Zeit. Also kommt drauf an, vergäre ich im Fass, vergäre ich nicht im Fass. Ne? Mhm. Ab wann fülle ich ins Fass? Vergärt es dann noch mal ein kleines bisschen zumindest? Ne? Also ich würde persönlich auch immer, dass es zumindest ein kleines bisschen noch gärt. Das ist natürlich Optimum. Ne?
Mit Sauerstoff.
Ja, wir haben es so gemacht, dass wir waren zu siebt und jeder hat halt so seinen Teil, den er halt herstellen kann, dazugegeben. Mhm. Ich sag mal, 3/4 davon ungefähr waren ausgegoren. Kam dann zu mir und 2 Leute haben nochmal ihre 20 Liter Würze quasi dazugegeben.
Perfekt, das ist gut.
Und dann ging es nochmal natürlich los. Ja.
So war genau, und dann, was du dann machst, ist, du behältst dir eigentlich auch immer nochmal so ein kleines Fass über quasi. Und dann gehst du her, wenn es quasi fertig vergoren ist, also wenn keine Aktivität mehr ja im Airlock ist, dann nimmst du das ausgegorene Bier, was du noch hast. Und wenn du tauschst quasi von Airlock auf festen Verschluss, ne, dann gehst du quasi nochmal her und füllst mit dem ausgegorenen Bier auf, so lange, dass wirklich unter der Kante ist. Ja. Weil du musst dir vorstellen, so ein Fass ist rund oben quasi und je, also das ist ab einer gewissen, also wenn du allein schon 10 cm zu tief bist, hast du eine riesen Oberfläche, wo quasi oxidieren kann. Die ja. Oberfläche ist auch das, wo es oxidiert. Wenn du zum Beispiel willst, dass du in der Better Bottle, ne, also in so einem PET-Carboy, so wenig wie möglich Oxidation hast, dann gehst du auch her und nach der Hauptgärung füllst du nochmal auf mit irgendwas. Ne, ja. Und füllst halt bis zu diesem Rand, bis dass dieser Stopfen oben nur noch zu sehen ist. Und dann hast du eine Oberfläche von 5 Zentimetern irgendwie. Ne? Und dann passiert da auch nicht mehr viel, selbst wenn's, wenn der Gärspund mal trocken läuft. Ne?
Ja, gut, das also ist jetzt
auch. Ja, das ist halt, ne, also das ist so grundsätzlich, wie man Oxidation verhindern kann. Ob es jetzt, ne, also wenn du nicht reinguckst und wenn du nichts machst, dann ist ja auch die Chance gar nicht so da, dass überhaupt Sauerstoff kommt. Dann kannst du das auch lassen, rein theoretisch, ne. Aber halt so schaffst du dir nochmal so einen Puffer, falls doch irgendwas passiert. Ne? Immer Sicherheit auf Sicherheit stapeln und so kommt dann halt quasi kein Essig raus, eventuell.
Ja. Das ist jetzt auch eine richtig gute Überleitung gewesen, denn meine nächste Frage wäre, ich plane ja auch beim Felix nochmal was Berliner Weiße Technisches zu machen und wir wollten halt einen Teil auch irgendwie im Holzfass ausbauen. Und was meine Gedanken dazu waren, die dann halt auch eher so stärker einzubauen und ein bisschen mehr zu hopfen halt auch bezüglich der langen Lagerung im Holzfass. Wie, also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir lassen die irgendwie erstmal im Edelstahltank ein bisschen angären. Keine Ahnung, ne, so zwei, vielleicht eine Woche, zwei.
Ja.
Und dann, okay, dann umschlauchen, direkt in das Fass rein und dann halt auch so voll wie möglich. Und dann nochmal vielleicht kalt hopfen sogar.
Ja, also ich, wie gesagt, persönlich halte ich nicht so viel von dem Hopfen. Was du machen kannst, ist, es gibt, also historisch gesehen, gibt es ja, haben wir schon ja gesagt, es gibt ja auch diese Starkbierweiße quasi, wo du dann wirklich 16 Plato hast. Und ich habe vom Andreas Hegni, der ist jetzt bei Wittdorfer, habe ich mal eine sehr schöne Fassgelagerte bekommen und die war, glaube ich, so stark. Also die war relativ stark.
Also 16 Plato ungefähr?
Nee, 14. 14, glaube ich, hatte die auch so. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Weil, also das Problem ist, natürlich, also es gibt ja, also er hat, glaube ich, auch mal eine gemacht mit normal 7, aber das Problem ist, die kann halt nur ganz kurz das Holz berühren. Da machst du 2 Wochen Kontakt auf einem Weißweinfass, was Medium Toast hat oder sowas, und es hat sofort diesen Fasscharakter. Wenn du länger gehst, erstens oxidiert es zu stark, und zweitens kriegt es zu viel Fassaroma. Ne? Ich meine, die Vorbelegung ist natürlich auch unglaublich wichtig. Und ne, wenn je mehr Alkohol du hast, desto mehr kann das Ding irgendwie so auch ein bisschen, ne, Vanillin und Zeug aufnehmen und sowas. Aber grundsätzlich fände ich, also jetzt halt, ne, das ist Kreativität und Subjektivität absolut. Ja, ne? Also da ist jetzt quasi nicht irgendwie, dass man da jetzt prozessmäßig irgendwie jetzt unbedingt Tipps geben kann. Das Einzige, wie gesagt, ist Säuern. Ne? Da würde ich halt gucken, ob das überhaupt geht mit der Kultur. Vielleicht musst du dann PDO wirklich nehmen oder irgendwas. Aber
was sonst nicht sauer wird?
Ja, dann wird es halt wieder tricky. Ne? Also wenn du über die 5, 6 Ibu gehst, wenn deine Previs nicht trainiert ist, dann kann es halt sein, dass es einfach nicht funktioniert. Aber ich würde mir da nicht so viel Sorgen machen mit dem Fass wegen also Sauerbier, wenn du Sauerbier ins Fass tust schon mal, und vor allem, wenn es stärker ist, also wenn es so 6-7% hat,
da kann nichts passieren, ne, eigentlich, ne?
Ja, also ich meine, was soll es denn werden? Noch saurer. Also,
ja, genau.
Ich mein, also jetzt nur mal rein theoretisch, ne? Die Frage ist halt, was du für eine Vorbelegung hast, ne? Wenn du Schnapsfass oder sowas, dann, du musst halt auch gucken mit der Oxidierung. Schnapsfässer, kommt drauf an, wenn es deutsche Eau de Vie sind, also irgendwie ein Kirsch oder sowas oder ein Pfirsich oder ein Williams Birne, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Sowas in die Richtung, die sind meistens in guten Fässern, aber wenn du jetzt irgendwie so Port oder sowas hast oder so ein Bourbon-Fass oder so, die haben dünne Staves, da kriegst du relativ viel Oxidierung und das ist schwierig für Sauerbier.
Okay, da komme ich auf jeden Fall dann nochmal detailliert auf dich zu.
Genau, aber
eine Williamsbirne könnte ich mir echt richtig gut
vorstellen. Ja, ich glaube,
mach das bitte mal. Mach das bitte mal.
Kolaf, das soll Felix mal anrufen.
Oder? Das hört sich gut an.
Auf jeden Fall. Ich ziehe ja eh bald runter, dann ist es einfacher, nach Nürnberg zu kommen.
Ja, du kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst ja dann auch einfach mal, wenn ich dann da bin, vorbeikommen. Das wäre doch, wär doch der Ober. Ich schlafe übrigens immer in der Brauerei, also.
Habe ich schon gehört,
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, und jetzt auch in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, weil du hast doch ja auch mal so eine Kultur, ist ja beziehungsweise in meine Hände geraten über den Felix dann. Und die möchte ich ja jetzt hochpropagieren, ne? Ja, das sind ja nur so 15 Milliliter. Ich habe es jetzt also eigentlich mal so gemacht, wenn ich jetzt so ein altes Röhrchen habe oder irgendwie wenig fitte Hefe, dann mache ich eigentlich nur die gleiche Menge an Hefe, die ich dann halt wirklich an Würze dann habe. Und das dann quasi mal ein paar Tage angären lasse. Und dann ab da gehe ich dann halt in so ein Verhältnis von, weiß ich nicht, jetzt 1:8 oder so. Das heißt, von 30 Millilitern oder so würde ich dann zum Beispiel dann halt auf irgendwie 240, 300 irgendwie gehen.
Ja, also ich glaube, du kannst den ersten Step bei so, also bei dem kleinen Röhrchen, das mache ich eigentlich auch immer. Da gehe ich, ich ziehe aus NaCl, ziehe ich 20 Milliliter, das ist echt nicht viel, und pack die in 200 Milliliter schon rein. Also ich bin dann schon entspannt. Ja, du hast ja 7 Plato, da passiert nicht so krass viel. Also die, ich würde mir da nicht so mega viel Stress machen mit dem ersten Step. Das packt die schon. Also
ich hätte jetzt gedacht, weil die Sackung...
Vor allem, wenn du länger... Ja, vor allem, du lässt ja länger rühren. Und das dauert am Anfang ein bisschen länger, bis er angeht, aber das ist, das ist meistens schon nach, sag ich mal, also dann ist es halt nach 3 Tagen erst so richtig voll aktiv, aber also dann, was halt wichtig ist, ist einfach den Starter beobachten. Klar, natürlich ist es schön, wenn du 50 machst und so, aber zum Beispiel, ich finde persönlich, es gibt einen Unterschied, wenn du die 50 nicht rühren kannst, weil du zu kleines Ding hast. Ne? Dann macht es Sinn, 200 zu rühren, weil das Rühren so viel bringt, dass es mehr Sinn macht zu rühren.
Mhm.
Ne? Ja. Also rühren macht für mich immer mehr Sinn als nur shaken. Also nur irgendwie mal hier so. Wenn du Zellzahl machen willst, ne? Also wenn du Zellzahl machen willst, dann immer das. Was und ich dann Vitalität noch empfehlen, genau, und Vitalität. Genau. Ne? Was ich immer empfehlen kann, also meine Philosophie halt, immer ein Produkt, Hefenahrung nehmen, was nicht nur Salze sind, sondern einfach tote Hefezellen. Mhm. Also das nutzen wir halt, oder also ich, Dominik mittlerweile auch, das ist Vitaferm Bio, das sind einfach nur geschredderte Hefezellen. Das ist vom Weinbau quasi. Und es gibt's auch von Servomyces zum Beispiel. Schweineteuer. Kriegst das Kilo Vitaferm Bio für 30 Euro bei irgendeinem Weinhandel und das ist ein Kilo.
Ja.
Also, ich meine, Servomyces sind irgendwie so Röhrchen für 8 oder so.
Also, ja, oder du könntest einfach auch selber einfach alte Erntehefe abkochen, wahrscheinlich.
Ja, das ist was anderes. Das ist schon wieder was anderes. Ja, natürlich könntest du das, aber ich glaube, das. Also erstens, die Erntehefe hat eine Fermentation durch. Was die machen, die pumpen eine Hefe bis zum geht nicht mehr mit Nährstoffen voll, die aber dann bioaktiv verfügbar sind, weil sie ja schon mal aufgenommen wurden. Weißt du? Also du, wenn die machen da Zink rein und alles und machen alles tutti. Die Hefen sind super happy und dann so, ab in den Gefrierzock da mit euch. Genau. Und in dem Moment ist es halt besser als oben hier Dauerlauf. Ja. Dauerlauf nach dem Bier so, oh geil, und jetzt boom, ab in den Schredder nochmal so. Also das ist halt, du hast halt unterschiedliche Sachen da drin. Ne?
Also Hefe quasi, ist nicht wie, gleich Hefe. Quasi wie bei Trockenhefe so ein bisschen. Die wird ja auch in diesem Stadium quasi eingefroren und dann eben, wenn du so verwendest, ist die auf Vollgas gepolt.
Genau. Genau.
Ja, okay.
Deswegen,
aber im Zweifel, okay.
Ja. Ja, aber,
oder Dave, du nimmst halt einfach Proper Starter. Musst halt ein paar kaufen.
Ich würde, das ist jetzt ein Tipp, ne? Und das andere ist quasi, wie gesagt, rühren. Also, der Unterschied zwischen ungerührt und gerührt ist massiv, wenn es um Zellzahlen geht. Ich zähle nicht. Ich gucke meinen Starter an und wenn ich sehe, der hat einen Farbumschlag von diesem Würzeton, den es gibt, auf einfach undurchsichtig weißlich, gelblich, dann weiß ich schon, okay, da geht die Party ab jetzt langsam.
Ja, klar, genau.
Und dann gibt es so einen Punkt, da mache ich ab und zu mal aus und dann sehe ich, okay, es entstehen Flocken. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine krass flockige Hefe habe, dann weiß ich schon ganz genau, okay, jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr weiterrühren, passt schon. Das Ding ist jetzt auf Maximum, alles gut. Und das ist halt einfach nur durch Sehen siehst du das halt alles. Wenn du mehrere Starter mal gemacht hast, du brauchst nicht mehr irgendwann zu zählen, weil das hat keinen Sinn. Also ja, es hat Sinn, aber Vitalität ist wichtiger. Also dieser Punkt quasi, wo die Vollgas haben, das ist das Wichtigste. Und da ist die Zellzahl nicht so wichtig. Also vor allem beim Sauerbier ist es umso mehr so. Also du brauchst diese Mischung. Das ist halt wichtig, ne, dass du halt nochmal reinguckst irgendwie und sagst, okay, da ist jetzt ordentlich Lacto mit drin. Das ist halt wichtig. Für Lactos gibt's auch noch einen Tipp, dass du hergehst und sagst, du packst Calciumcarbonat rein. Du pufferst die Säure vor.
Ja,
Der Grund, warum Lactos quasi aufhören, sich zu reproduzieren, ist, weil genügend Säure drin ist. Wenn du natürlich Calciumcarbonat reinmachst, so ein Teelöffel, dann ist verdammt noch mal genug zum Puffern da, also produzieren die wie Bolle und du hast halt einfach eine krasse Zellzahl dann. Was du machst, um dass du das Calciumcarbonat nicht zum Puffern wieder weitergibst, weil das ist ja natürlich auch doof, ne? Du lässt es einfach kurz stehen. Also, ne, rühre aus, warten, Stunde und dann einfach oben abgießen, quasi. Also von Lactos jetzt, pur Lactos. Einfach den Bodensatz nicht mitnehmen, weil Lactos schweben krass. Also.
Ah, okay.
Oder also es reicht auch, ne, wenn du jetzt mit Hefe hast, wird es auch einfach reichen, wenn du ganz kurz wartest, halt so 5 Minuten oder so, dann pitchst du zwar nicht so viel Hefe, aber du pitchst dafür einen sehr großen Teil Lacto und aktive Hefe. Und Hefe underpitchen ist, also normale Hefe ist wurscht. Also. Sag ich jetzt mal so. Ich bin da halt auch krass. Also ich habe halt mit seitdem ich halt Quake irgendwie benutzt habe, bin ich da halt auch irgendwie voll rigoros geworden bei anderen Sachen. Solange da irgendwas aktiv ist, quasi, ich brauche meine 20 Liter Batches mit immer 200 Milliliter Hefestartern. Ich mache keine 2 Liter Dinger mehr. Das mache ich nicht mehr und ich habe nie Probleme. Der Punkt ist der, ich habe mehr Ester. Meine Fermentationen sind alle fertig, die sind alle ausgegoren. Ich habe nie Probleme gehabt jetzt bisweilen. Also wichtiger, wie gesagt, aktiv.
Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich habe jetzt auch tatsächlich gerade ein Video zum Thema Hefestart auf meinem Kanal gemacht und eine Vitalität, das ist halt einfach viel wichtiger, als wenn du jetzt weiß nicht, wie viele Millionen Zellen da hast, die da aber alle irgendwie verkrüppelt sind und keinen Bock haben. Genau. Das stimmt schon. Genau. Also das heißt, also würdest du echt sagen, direkt auf 2 Milliliter, Hauptsache gerührt oder keine Ahnung, so viel, dass ich es eben rühren kann. Und dann, keine Ahnung, kann ich es direkt auf 2 Liter und von den 2 Liter vielleicht auf 20 und dann die 20 zum Beispiel oder was weiß ich, wenn es dann halt gerade angekommen ist, nach 3-4 Tagen, das reicht doch, ich brauche nicht immer eine Woche warten. Ja. Dann einfach in
wie viel Hektar wollt ihr machen?
Ja, so 10, aber wir werden wahrscheinlich das aufteilen auf 2 500er.
Ja.
Also von der Hefe. Mit verschiedenen Hefen arbeiten.
Ein Carboy mit aktiver Hefe reicht für 500, für 50 Hektar.
Das habe ich. Das für 50?
Ja.
Krass.
Tried and tested by yours truly, Dominic.
Heftig. Also, ja. Aber das ist wirklich, das sind diese Gesetze, ne, die einfach, das ist wieder so, das merke ich jetzt auch immer wieder, das Hobbybrauen ist einfach nicht mehr mit dem kommerziellen Brauen vergleichbar, weil einfach irgendwann diese Gesetze halt einfach andere sind.
Das stimmt jetzt aber halt, also stimmt jetzt halt auch nicht so, ne? Normal, also wenn das viel ist halt auch so stark auf Lager getrimmt. Ne? Und diese ganzen Runterrechnungen, ne? Also wenn ich jetzt Lager bei so, ich stelle an bei einer kalten Temperatur und will halt auch extra. Das ist ja auch alles darauf getrimmt und natürlich, die haben ja auch professionelle Hefebrings, ne? Also das ist ja klar, dass ich da die Erntehefe so berechne, dass ich ordentlich was habe und dass ich das Ding halt auch super schnell durchpeitschen will. Wenn ich aber jetzt nochmal 2 Tage mehr fürs Wachstum habe, ja dann meine Güte. Also ne, wenn es um Optimierung geht, dann brauchst du diesen Zellzahl. Wenn es darum geht, dass dieses Ding so schnell wie möglich durch sein soll, so schnell wie möglich sauber sein soll und so wenig wie möglich Ester oder Gärnebenprodukte in der Wachstumsphase haben soll. No. Absolut. Die Hilferechner stimmen. Das musst du machen. Das ist das Optimum. Wenn es aber darum geht, ja, ich mache hier so Sauerbier und will meine Hefe selber ziehen, ich kann, habe aber keine Hefebrink. Ja, es reicht auch ein Carboy, mach.
Genau, wir würden das nämlich tatsächlich im Keck dann einfach dann weiterführen. Dann
ja, wissen. Klar.
Das also passt, ne?
Ja, also wie gesagt, also halt, ja. Beim Dominik, der zieht ja jeder seine Hefen. Ne? Und also das reicht in einem Carboy auch. Also wenn du die einzeln für bestimmte Hefen benutzt, dann ist das ja auch okay. Und so ein Carboy kostet ja, genau. Nicht viel.
Ja. So Jungs.
Für ja, eine Brauerei.
Ich gucke hier gerade so ein bisschen auf die Uhr.
Ja, klar. Das war jetzt auch meine letzte Frage, Paul. Keine Sorge.
Sehr gut. Nein, die war ja auch wichtig, weil das ist ja auch so eine Sache, die interessiert ja nicht nur in der Brauerei oder ne, auf großen Anlagen, sondern die interessiert ja auch die Leute, die irgendwoher irgendeine Kultur kriegen. Ja, was mache ich denn jetzt am besten damit? Ne? Deswegen auf jeden Fall super interessant. Aber diese Geschichte, wie viel Hefe brauche ich? Und wenn man dann guckt, was die Hobbybrauer dafür ein Aufhebens drum machen und was zum Teil in der Brauerei abläuft, ja. Das ist schon immer krass. Also, ja, aber du hast es ja gerade ganz gut beschrieben. Das ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, was ist mein Ziel und was für ein Bier brauche ich. Ne? Und dann ist es vielleicht auch okay, wenn ein paar Ester entstehen, wenn ich weniger Hefe habe, weil ich es einfach gar nicht anders leisten kann. Aber genau. Aber ich habe noch eine abschließende Frage, fand ich ganz cool, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern kommt von Dave, du kennst die Chaos Homebrewing oder Chaos Homebrewing.
Ja, ja.
Du kennst auch? Ja, sehr gut, genau. Die sind ja auch wirklich, also die haben hier super viele Fragen gestellt. Also ich habe hier einfach auf Instagram gefragt, was sind eure Fragen? Und dann kam ganz viel, die sind ja auch super weit vorne mit dabei und machen geilen Scheiß, muss man echt sagen. Haben mir eine ganz coole Frage gestellt, finde ich, ist ein guter Abschluss. Wie sieht die Berliner Weiße, in Klammern natürlich mit Brett, Klammer zu, der Zukunft aus? Was für Potenziale hat sie? Gibt es da was? Gibt es einen Trend? Geht es in irgendeine bestimmte Richtung? Was denkst du?
Ja, also ich persönlich würde gern also mehr so grün geschlauchte 07er Flaschen vielleicht auch degorgiert sehen, das ist für mich so, das ist geil. Also Richard sagt immer dazu, also Richard Price von Escarpment Labs, so Baby Petnut, wenn du das quasi machst. Also das Ding ist, ne, Petnat find ich schon mal persönlich cool, wenn du einen richtig guten erwischst, schmeckt das Ding einfach so geil fruchtig und ist halt so eine leckere Sommergeschichte. Und ich glaube halt, dass die Weiße in dieselbe Kerbe schlägt. Und halt, wenn du halt ein ähnlich ansprechendes Packaging hast, du hast ja keinen Hopfen drin, kannst eine klare Flasche nehmen. Ne? Das Ding komplett hefefrei gemacht durch das Degorgieren. Ne? Eine richtig schöne Karbonisierung drin. So eine ganz leichte Trübung, so ganz kleiner Dunst, weißt du, aber sonst schön klar, mit einem schönen Label drauf. Das ist schon was Geiles. Also das glaube ich
ja,
schon.
Das klingt doch ziemlich gut. Ich stelle es mir gerade richtig vor, ja.
Na, und dann haust du das halt im Sommer einfach im Garten auf so einen Tisch und sagst so, ich habe hier so ein 3% Bier, ne? Das bitzelt schön, schmeckt mega fruchtig und komplex und ja, gönn dir. Das ist auch so ein Bier, wo du halt einfach bei 30 Grad einfach mal trinken kannst. Weil, sorry, wenn ich so ein Petnat bei 30 Grad trinke, ey, da bläst es mir ja alles weg. Also, das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht meine 12% irgendwie mit Bubbles, wo dann noch gut schmecken und ich trinke dann drei Gläser und denke mir so, wie soll ich jetzt die Kinder noch heimfahren? Ja, oder sagen wir das mal jemand, ne? Also, so, ich bleib jetzt hier und grab mich ein. Und bei der Weiße ist das halt eben nicht der Fall. Also ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt von der Weingeschichte kommt und so ein bisschen das Ganze halt in diese Craft-Beer-Szene halt auch in Amerika auch nochmal im Licht sieht, es gibt dort immer mehr den Trend, dass es quasi mehr und mehr auch Nischenprodukte schaffen, sich als einzelne Brauereien durchzusetzen. Natürlich ist aktuell noch der große Markt New England IPA und irgendwie halt Laktose, Pastry Sours, Pastry Stouts und so weiter. Aber man merkt, dass es halt immer mehr so Brauereien gibt, die sich so ein Feld erarbeiten und da auch hart standhaft bleiben. Mhm. Also, und ich denke, das wird belohnt werden, weil natürlich auch irgendwann mal dieser Fallout kommt mit den New England IPAs. Also man darf sich keine Illusionen machen, dass das natürlich super gehypt ist und dass das halt immer mehr und immer mehr wird und auch natürlich sehr massenkompatibel ist, weil es halt wie Fruchtsaft schmeckt. Aber dass es halt auch eventuell mal irgendwas, also das auch runterfallen kann. Es geht mir nicht darum, dass es ein Trend ist und ich sage so, okay, ja, der ist jetzt in einem Jahr vorbei oder sowas, ne? Wie jetzt am Anfang gesagt wurde, das ist ja Schwachsinn. Das wusste man schon von Anfang an, dass das eine Bewegung ist, in die IPA geht und dass das so wieder hin und her schlaucht, sodass jetzt mal wieder langsam auch ab und zu mal ein paar West Coast IPAs kommen und so, das ist auch klar, aber dieses, dass jetzt quasi so eine Baseline entstanden ist. Das ist so wie bei uns so, keine Ahnung, du hast so diese Baseline von Craft, ist bei, also handwerkliches Brauen, sind bei uns halt die handwerklichen Hellen. Und dann entstehen da jetzt halt Sachen nebenbei, wo sich halt, also bei uns ist das ein bisschen schwieriger also zu vergleichen mit Amerika, aber in Amerika ist halt so viel Craft, dass du einfach sagen kannst, ne, die können nicht nur eine Schneeeule haben, die können 20 oder 30 Schneeeulen haben ohne Probleme. Und
ist schon echt, ne? Cool, ja.
Weil, also allein die Sachen, wo ich jetzt so, also ich habe halt viel Kontakt halt auch mit Leuten, wo du halt dann sagst so, okay, die machen total weirden Kram und halt auch nur den und können super überleben. Weil die halt einfach sagen, ja, wir haben jetzt den Absatzmarkt, das ist ein State, das reicht.
Ja, das ist echt geil. Und hier hat's eine Schneeeule schon schwer. Ja,
also ich würde jetzt, also ja, natürlich, jetzt schwer vor allem halt gut Geld damit
zu machen. In Deutschland halt an sich, ne?
Genau, ja. In Deutschland.
Ja, das meine ich. Ja.
Also was du halt siehst, ist, das ist ganz klar, in Deutschland ist der Markt und die Bereitschaft für Neues halt einfach so gering, dass jede Brauerei jetzt, also ne, so, sei es Flücke, sei es Schneeeule, sei es Kempka, dass alle ins europäische Ausland exportieren müssen, um genügend Geld zu machen und um alles abzusetzen.
Ja.
Und deswegen bist du halt, wenn du da, also wenn du jetzt von Berliner Weiße in Berlin redest, weil wir sind auch, da geht es jetzt auch nochmal um so einen Punkt, Berliner Weiße kannst du nur in Berlin brauen, Punkt. Alles andere solltest du meines Erachtens netterweise, also in Deutschland musst du, aber in allen anderen Ländern solltest du das aus Respekt einfach, so wie es früher gemacht wurde, deine Stadt oder dein Land oder dein, was weiß ich, dein Bundesstaat einfach nehmen und sagen, keine Ahnung, Ontario Weiße oder sowas.
Ja.
Passt perfekt, ist lustig, zeigt eine Lokalität und man kann natürlich hinten drauf schreiben, dass das Ding nach der Berliner Weiße gemodelt ist und so. Letztendlich verkaufst du immer eine Story.
Ja, genau.
Ja, und ja. Also mit der Bezeichnung ist auch ziemlich witzig. Weil es gab ja mal eine Markenanmeldung quasi auf die Berliner Weiße quasi. Und deswegen, das ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung im europäischen Sinne, wie Kölsch. Kölsch ist es. Aber es ist eine eingetragene Marke in Deutschland. Und der Verein, der diese Marke hält, der könnte dich verklagen, wenn du jetzt in Nürnberg Berliner Weiße brauchst.
Okay.
Sie haben Markenrechte auf das und haben halt eine Regel festgesetzt in ihrem Verein, dass du, wenn du das Ding Berliner Weiße nennst, muss es in Berlin gebraut sein, muss es ne, dies und das.
Okay. Aber sind die da hinterher?
Ich glaube, der Verein besteht aus Schultheiß und Grotherjan und die sind alle nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Das wird schon irgendeiner noch halten. Ich glaube, das ist in den deutschen Brauerband übergegangen. Aber okay. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe dieses Dokument da. Ich kann das, also Ich weiß es nicht, was da, also ich glaube auch, dass vielleicht das Markenrecht mittlerweile ausgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich lange her, als das
kann mal auch sein, ja.
Kein Plan, ehrlich gesagt.
Gut. Ja, dann sind wir durch, oder Dave?
Ja. Ja. 2 Stunden wieder auf Uhr.
Was eine Folge, also, oder was für 2 Folgen eigentlich. Echt. Ich habe ja auch, ihr habt es ja manchmal mitbekommen, ich habe hier auch manchmal einfach nur gesessen und gelauscht, weil es einfach so interessant war. Vielen, vielen Dank, Bene, dass du zweimal hier mit dabei warst. Und man kann ja mal sagen, ne, wir haben uns hier 2 Abende getroffen, ja. Um diese doppelteilige Folge aufzunehmen. Und war heute, also gerade in dieser Folge war jetzt auch so viel Wissen drin und so viele Infos.
Ja, das muss man sich bestimmt zweimal anhören.
Ja, also das ist echt auch mal eine Folge. Sonst machen wir es ja eigentlich nicht, Dave. Ja. Wir hören so unsere Folgen nicht unbedingt an.
Nicht mehr.
Du halt beim Schneiden, aber nicht nochmal so richtig aktiv. Aber die Folge ziehe ich mir, glaube ich, echt nochmal rein.
Das war auf jeden Fall.
Super interessant. Vielen, vielen Dank.
Ja, freut mich. Ja. Und man kann halt ewig drüber reden. Also wenn
ja, eben. Ulrike, also das geht ja.
Also wenn Ulrike und ich irgendwie auf dem Sofa sitzen, ne, dann ist halt auch, das ist, also wir haben irgendwann haben wir aus dem Fenster geguckt, scheiße, die Sonne geht auf. Wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie 6 Stunden gequatscht, alle sind weg. Der Alkohol ist schon längst irgendwie, keine Ahnung, wir nippen immer noch an irgendeinem Bier und haben halt stundenlang über Berliner Weiße Brett und Lactus geredet. Also das ist einfach, da gibt es so viel, also nicht nur Studien, sondern halt auch anekdotisches Wissen und halt Zeug, was halt einfach, was du da einfließen lassen kannst und Theorien, wie du was machen kannst und so weiter. Das ist so, so spannend, einfach dieses Thema. Also
Dann sag doch mal zum Abschluss, wann kommt denn dein Buch?
Ja, genau. Das ist ein anderes Thema.
Also okay, hätte ja sein können, wir können direkt schon ein bisschen Werbung machen, um die Leute heiß zu machen. Ja.
Nee, also wie bei uns die Gläser, Paul.
Ja, also sagen wir es mal so, ich würde persönlich sagen, ich bin bei 25%. Okay. Wobei halt der erste Teil diese Geschichtsaufarbeitung für mich der krasseste Teil war. Jetzt ist halt gerade aktuell das Problem so ein bisschen zweites Kind, Zeit, wo bist du? Arbeit zu Hause, kein Kindergarten, seit fast 3 Monaten, weil wir halt vorsichtig sind wegen Long-Covid und dann hast du halt einfach, also da ist keine Energie mehr da am Ende des Tages, um das irgendwie noch zu wuppen.
Absolut verständlich.
Ja, und ich denke, also ich will halt auch nichts versprechen, das hängt halt alles damit zusammen, wie die Situation sich mal langsam entspannt und ob ich jetzt morgens immer noch die Doppelbelastung habe, dass 2 Kinder mir auf der Nase rumtanzen, während ich arbeite. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, in 2 Jahren ist das Ding auch durch. Also.
Spätestens, wenn es dann soweit ist, werden wir informieren, oder Dave? Wenn wir dann hier immer noch weiter funken, dann werden wir euch Bescheid sagen. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut, ihr zwei.
Ja. Tito.
Ja, schönen Abend euch.
Schön, hat Spaß gemacht. Ja.
Ja.
Bis zur nächsten Folge, oder Dave?
Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.